Willkommen zur Ausgabe 23 der Retinauten. Heute mit dabei der...
Ich bin der Pleidi.
Und ich bin Phil.
Und ich bin Marcel. Wir sind heute alle mal in einem Raum. Das ist ganz ungewohnt. Das heißt, ich kann den Leuten in die Augen schauen, wenn ich sie anschreie, wie ich sonst immer tue in dieser Sendung.
Ja, endlich ist mal der doofe Chef nicht dabei.
Ja, echt. Und dann immer diese komischen Leute, die aus Karlsruhe sind. Furchtbar.
Ja.
Ja, dann, was ist denn so passiert in den letzten zwei Wochen, Phil?
Ich weiß nicht, was ist passiert. Jemand ist gestorben, habe ich gehört. Gab es da eine Trauerfeier eigentlich schon?
Im Internet gab es auf jeden Fall eine.
Ja, ich glaube auch.
Weit verbreitet.
Weit verbreitet.
Er ist auch ein geliebter Schauspieler gewesen.
Wer denn?
James Gandolfini.
Das ist ja eher so dein geliebter Schauspieler.
Unter anderem. Der ist bekannt als Tony Soprano aus den Sopranos.
Marcel, hast du die Sopranos eigentlich gesehen?
Nee, sonst hätten wir schon längst eine Folge drüber gemacht.
Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen.
Ach, bin ich der Einzige, der Sopranos geguckt hat?
Also ja.
Ich bin, glaube ich, gerade momentan in der vierten Staffel. Hab aus unerfindlichen Gründen noch nicht komplett alles durchgeguckt.
Wann hast du eigentlich angefangen?
Ach, das ist schon eine Weile her. Ich hab die mal ein paar Monate lang geguckt und dann ist irgendwas dazwischen gekommen und dann muss ich mal wieder weitergucken. Das ist bei mir immer so ein Phasending.
Und du bist gerade nicht in deiner Sopranos-Phase?
Nee, ich bin gerade in meiner Star Trek TNG-Phase.
Ah, ja.
Ich gucke nichts anderes außer TNG, deshalb kann ich auch zu aktuellen Serien nicht großartig viel sagen. Hm. Aber ja, es ist wirklich schade, weil Sopranos war eine großartige Serie, die sehr viel, würde ich mal sagen, im Serienumfeld auch geprägt hat. War ja auch noch für HBO so der große Renner vor The Wire zum Beispiel.
Und jetzt ist er tot. Wie alt ist er eigentlich geworden? Weiß das jemand aus dem Kopf?
Du kannst nicht immer so Fragen stellen, wo man dann merkt, wie wir schnell die IMDb aufhören. Ja, ich weiß nicht, ich hatte auch zu meiner Schande tatsächlich nichts von ihm gehört.
Kanntest ihn vorher nicht?
Das Gesicht kam einem schon bekannt vor, aber ich kannte ihn jetzt nicht beim Namen.
Okay.
Weil Sopranos ich halt einfach noch nicht angeschaut habe. Das ist auch auf der Liste, aber es ist so vieles auf der Liste, das dauert halt immer ein bisschen.
Also ich kann
erst mit 51
ich kann den Schauspieler halt schon, und auch aus der Rolle und so, auch ohne die Serie jetzt komplett gesehen zu haben. Ja. Ansonsten?
Ja, es ist schade, dass Menschen sterben, aber so ist das halt manchmal. Casting-News. Wir haben doch mal über Iron Man geredet und Robert Downey Jr. und dass er inzwischen so unendlich viel Geld will, dass es ja wahrscheinlich ist, dass er nicht mehr Filme macht. Aber Marvel hat wohl offensichtlich noch ein paar Millionen übrig und die haben ihn jetzt mal eingekauft für die Avengers 2 und 3. Das heißt, also er wird uns auf jeden Fall jetzt nicht ganz verloren gehen, der gute Iron Man.
Okay, wie ist das mit den, jetzt ist ja dieses Jahr, Iron Man 3 rausgekommen.
Ja.
Gibt es da schon, sind da schon weitere Filme irgendwie, hat da jemand schon mal was gehört?
Nicht vor 2017 oder so.
Ich finde das immer ziemlich katastrophal, wie das so mittlerweile so immer durchgeplant wird. Wie immer so festgelegt wird, ja, da machen wir alle zwei Jahre, machen wir so einen Avengers-Film oder Iron Man-Film oder sowas.
Jedes Jahr ein Star Trek-Film, Star Wars-Film ab 2014
oder 15 eigentlich,
oder wie war das?
Man kann jetzt schon so einen Kalender aufhängen, wo man genau sieht, wann welcher Film läuft und wann welcher Trailer rauskommt und so. Ich finde es ziemlich langweilig eigentlich.
Haben wir schon bei Pixar schon mal besprochen. Ja. Die haben ja auch schon im Prinzip die ganze Roadmap schon.
Ja. Ich frage mich halt auch, ob man sowas wirklich so termingerecht planen kann, so in Jahre in die Zukunft.
Ich glaube schon.
Meinst du?
Ja, die müssen halt. Also solche Filme musst du halt, weil Marvel steckt unendliche Mengen Geld in diese Filme und die bekommen da unendliche Mengen Geld für. Das ist halt, es geht halt ziemlich hart schief, wenn das halt nicht geplant ist. So.
Die haben das ja bei den Harry Potter Filmen auch, glaube ich, alles durchgeplant und ich weiß gar nicht, ob das mit dieser Teilung des letzten Films dann vorher schon geplant war. Das könnte sein, dass das ein bisschen spontan war. Aber ansonsten war das ja auch, ich glaube, kam Harry Potter auch jedes Jahr, oder?
Ich glaube, das war auch immer zur gleichen Jahreszeit. Ich weiß nicht mehr,
was Weihnachten normalerweise.
Es könnte so Weihnachten oder Herbst oder so irgendwas gewesen sein.
Ja. Harry Potter 2005, 2009. Ja, so grob stimmt es, glaube ich, einigermaßen.
Ja.
Lass mal kurz schauen. Also der Azkaban 2004.
Also in den heutigen.
Naja, das waren schon zwischendurch schon ein bisschen. Ja, vielleicht eher so zwei im Schnitt.
Ja, mit den Produktionsprozessen heute geht es, glaube ich, schon ganz gut.
Ja, man hat ja auch gemerkt, dass der gute Daniel Radcliffe ist ja schon etwas, also beim siebten Film war er ja dann doch schon etwas viel älter als es gibt auf jeden Fall Avengers 2, ist irgendwie schon voll, sind schon voll in der Planung. Ich weiß gar nicht, ob der nächste Spielberg nächstes Jahr rauskommt, aber
Der kommt, glaube ich, nächstes Jahr, Avengers 2.
Die Geldmaschine, die hört halt jetzt nicht auf, Geld zu machen, bis wir nicht aufhören, Geld dafür auszugeben. Und das werden die wahrscheinlich nicht.
Ja.
Ja, und dann habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, dass es Hannibal für eine zweite Staffel schon verlängert wurde.
Ich meine, das hatten wir sogar schon. Wir haben ja eine, was haben wir gemacht, eine Pilotenprüfung zu Hannibal. Ich glaube, da stand das auch schon, ich meine, ich kann mich dunkel erinnern, dass der Chef das da auch schon erwähnt hatte.
Okay, wunderbar. Nee, ich hatte das nur, weil ich hatte irgendwie so ein schönes Review gelesen und über die Staffel und dann stand es extra dabei. Deswegen dachte ich, ich erwähne es nochmal.
Weißt du, wann das kommt?
Das weiß ich nicht. Ich nehme mal an, das wird nicht so ewig auf sich warten lassen, weil das war ja schon relativ erfolgreich. Aber aus dem Kopf weiß ich, 2014, ja.
Hast du das eigentlich weitergeguckt, Hannibal?
Nee, wie gesagt, also ich komme da nicht mit klar. Das ist mir zu krass.
Ach, dir ist es zu krass, okay.
Also ich weiß nicht, ich werde es vielleicht jetzt doch mal jetzt so langsam so alles aufhört, an den Staffeln vielleicht mal wieder reinwerfen, aber vielleicht gucke ich dann auch lieber mal Sopranos oder so.
Ja.
Würde sich im Zweifelsfall wahrscheinlich eher lohnen. Also
lieber mal ein Klassiker, ja.
Ja, ich habe ja auch noch so viel TNG, aber das habe ich gerade, glaube ich, muss ich mal wieder Pause machen. Das ist
Hast du dich echt mit TNG überguckt?
Ja, ich bin jetzt halt in der Mitte, also so in der Mitte von der fünften Staffel und langsam.
Ich glaube, ein Problem in der Angelegenheit ist halt auch, dass den Content, den du gerade guckst, dass es den nicht mehr in HD gibt.
Ja, das gibt es ja schon seit 3 Staffeln gefühlt nicht mehr. Aber das ist halt irgendwie, ja, ist schon toll, aber man muss auch manchmal, glaube ich, muss ich auch mal was anderes schauen. Ja. Weil das ist irgendwie.
Ja, es ist ja, früher war das ja was anderes, als man das so im Fernsehen geschaut hat in den 90ern. Ich glaube, das lief auf dem ZDF damals noch, Star Trek TNG. Da kam das ja dann, da hatte man ja keine Möglichkeit, das irgendwie zu beeinflussen, wann man das guckt.
Es gab Videorekorder.
Das stimmt, ja.
Lol, Videorekorder. Die konnte man einprogrammieren. Das hat zwar keiner hingekriegt, aber theoretisch wäre es möglich gewesen, das Zeit zu
überlegen. Ich glaube, da liefen die Folgen sogar täglich, meine ich. Wenn ich mich nicht ganz irre,
Gott, das ist echt hardcore.
Eine Zeit lang sogar täglich und ich habe es auch immer täglich geschaut. Ich meine, das war so 14, 15 Uhr immer. Hm. So nach der Schule. Konnte man das dann gucken. Aber man hat eben in der Zeit so über längeren Zeitraum einfach mit dem ganzen Kram gelebt und hat sich dann so dran gewöhnt, dass das immer wieder da ist.
Liefen die dann auch in der richtigen Reihenfolge oder waren die so ein bisschen, wobei das fällt bei TNG wahrscheinlich
geschaffelt.
Das fällt bei der Serie wahrscheinlich nicht unbedingt auf.
Genau, es ist wahrscheinlich so, wenn da ab und zu mal Serien wiederholt werden, dann fällt das wahrscheinlich gar nicht so großartig auf, weil die Geschichte ja nicht so groß zusammenhängt.
Müsste man mal nachlesen, ob das jemand irgendwo festgehalten hat. Ich kann mir vorstellen, dass das ZDF das schon ganz gut hingekriegt hat. Ja, kann man im Nachhinein nicht mehr so gut sagen. Mhm. Also vermutlich gab es dann, also es gab wahrscheinlich jede Menge Wiederholungen. Dass man das also nicht alles nur einmal gezeigt hat, sondern sicherlich dann mehrfach.
Mhm. Guckst du eigentlich Hannibal?
Nee. Mir war die irgendwie nicht cool genug, die Serie, um das weiter zu gucken. Also das ist auch echt nur, ich würde es nur angucken, wenn ich so... Wenn ich überhaupt gar nichts hätte und ich unbedingt irgendwas gucken muss, dann würde ich mir das vielleicht angucken.
Das ist bei mir auch so das Problem. Es gibt zu viel guten Content, als dass ich mir diese Serie angucken muss.
Ja.
Und ich bin jetzt halt, also ich finde so mal so Schocker-Geschichten.
Ja, sie ist ja nicht nur ein Schocker. Das ist ja schon auch eine Serie, die sehr schöne Sachen tut. Aber man muss halt auch in der Stimmung sein, um sich sowas anzugucken.
Das ist so ein weiterer Faktor. Manchmal will man dann halt auch einfach nicht noch runtergezogen werden oder so.
Stimmt, ja.
Ja, aber nee, also ich brauche halt irgendwie so immer die Möglichkeit, einfach so Instanzen von mir so zu forken, die dann für mich Serien gucken. Das ist, ich ertrage das nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich nur mal kurz erwähnen, Staffel 2 und so. LOL, Planes the Movie, LOL, What the What. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, aber wir waren ja demnächst im Kino, Monster University anzuschauen.
Ja.
Und dann, das war etwas bizarr, weil dann kam erst so ein Trailer für so einen Film, der so aussieht wie mein erstes Blender-Projekt, so irgendwie ultra schlecht, und der heißt Jets.
Ja.
Und dann kamen so 2 Trailer-Slots später, kam dann der Trailer für einen Film, der heißt Planes. Und
zufälligerweise geht es dann um ein kleines, schüchternes Flugzeug, was Höhenangst hat in beiden Filmen und irgendein komischen, großes Turnier oder sowas.
Planes ist ja, ist es ein Pixar-Film?
Nee, also Planes ist ein Spin-Off von Cars, und Cars ist ein Pixar-Film, und aber Planes ist von Disney Toon Studios, also das ist halt,
dieses andere.
Das ist halt, was Disney auch noch macht, also Pixar gehört ja auch inzwischen zu Disney, also gehört schon länger zu Disney, aber sie sind ja unabhängig innerhalb von Disney so größtenteils, und Disney Toons ist halt so das Studio, das dann direkt zu Disney gehört und die machen immer abwechselnd die Filme. Und weil die ja zu einer Firma gehören, können sie sich ihr Intellectual Property teilen und deswegen kann jetzt Disney Toons quasi die schlechten Sequels machen, die Pixar nicht mehr machen will.
Ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden. Es gab ja Cars, diesen Pixar-Film mit diesem Auto.
Dann gab es Cars 2.
Eben, es gab ja schon Cars 2 und ich hatte, also Cars, also irgendwie generell das Franchise oder das Thema ist irgendwie nichts für mich so. Mich
hat
das
nicht so richtig angeschaut. Ich habe tatsächlich beide nicht gesehen, deshalb kann ich da jetzt auch nicht so super viel zu
sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig erfolgreich war.
Cars 2 war unfassbar erfolgreich. Ja? Deswegen, also das ist wirklich, das hat die auch voll geflasht, das habe ich jetzt eben jetzt irgendwo gesehen.
Ah, okay.
Ja, also das dann hat international das, irgendwie Toy Story, A Bug's Life,
hier, dann macht es alles weggeohnt. Auch wieder Sinn, dieses Universum weiter auszubauen mit diesen Planes, was ja im Grunde genau dasselbe ist wie Cars. Man lässt einfach nur mit Flugzeugen da diesen Rennkram machen.
Ja, ich glaube, diese Welt, die lebt ja da auch weiter. Man sieht ja zum Beispiel im Trailer auch, dass dann so die Autos aus Cars dann quasi als Zuschauer auf der Tribüne rumsitzen und so.
Ja, stimmt, ja.
Also da gibt es dann schon Überschneidungen im weitesten Sinne, aber ja.
Ja, aber ich finde es irgendwie ganz lustig, weil ich glaube, Pixar, die sind halt noch so unabhängig genug, dass sie halt einfach auch mal sagen können, nee, keinen Bock auf den...
Wir machen jetzt einfach Flugzeuge.
Wir machen jetzt mal was anderes und nicht nochmal irgendwie Sequels und dann haben sie halt Disney noch das zweite Animationsstudio, die machen das dann halt.
Ja.
Ja, nee, also das mit dem Jets, das ist mir, also irgendwie finde ich das mysteriös, wie das, also...
Ja, dann gibt es eben dieses Jets, was eigentlich so dasselbe ist.
Ja, das ist halt aber irgendwie so ein Rip-Off, ich weiß wirklich nicht,
was da abgeht. Ist so ein russischer Film anscheinend irgendwie.
Ja, Nationalität Russland steht da, ja.
Ja, ist aber tatsächlich von einem, ich weiß nicht, irgendeine deutsche Firma steckt da, glaube ich, auch noch mit.
Ja, drin. Im Trailer stand noch am Ende Super RTL dran, das lässt sich auch nicht besonders auf Gutes hoffen.
Ja gut, das ist vermutlich eher so der Vermarktungspartner für Deutschland, denke ich.
Ja, aber es war halt irgendwie ganz seltsam, also weil das sah halt wirklich so aus. So
ja, das war sehr, sehr schlecht.
Das könnte halt auch wirklich so ein, das könnte wahrscheinlich ein Student an der HDM besser so.
Also ich hatte Kommilitonen, die hätten das besser hingekriegt, sagen wir es mal so. Nicht viele, aber ein, zwei.
In der IMDb weiß da auch nichts davon.
Nee, die IMDb weiß da nichts davon. Ich habe da mal nach gegoogelt und dann irgendwie einen filmstarts.de.
Aber ja, Link ist etwas gefunden. Mysteriös. Also wenn die Hörer da vielleicht was wissen, das würde mich dann doch schon mal interessieren. Weil ich mein, das war schon so ein bisschen so bizarro World.
Ja, ich meine, es gibt dann schon so subtile Unterschiede. Also irgendwie in Jets ist es halt irgendwie das kleine, süße Kampfflugzeug. und in Planes ist es so ein, wie nennt man die, so ein Erntedüngenflugzeug.
Ach so, so ein Landwirtschaftsflugzeug?
Genau. Oh mein Gott, das ist ja voll der krasse Twist.
Ja.
Wie du dir das alles merken kannst.
Ich habe
den Trailer nur noch schemenhaft irgendwie im Kopf.
Ich habe das gerade nachgelesen.
Ach so.
Also ich habe da gerade den IMDb-Link.
Ich dachte schon, ich wäre irgendwie.
Ja, nee, ich habe den IMDb-Link angeklickt und da stand halt irgendwie so ein Crop Dusting Plane.
Ja. Ja, also es...
Also es gibt animierte Flugzeuge im Kino.
Ja, und dann Boats und was weiß ich. Hovercrafts.
Ja, aber Hovercrafts sind schon wieder cool.
Genau, die das ist halt total lustig, weil die versuchen dann so zusammen zu laufen und dann driften sie halt immer so voneinander weg und so und kriegen die Kurve.
Die boxen sich dann gegenseitig so übers Wasser. Psch, psch.
Ja,
also ich würde ja auf jeden Fall noch Bikes nehmen.
Bikes, das ist geil.
Bikes ist bestimmt super cool.
Und dann kommen immer so dumme Menschen, stellen sich da so drauf und alle sind voll verwirrt.
Ja, und für die ganz Kleinen gibt es dann Bobbycars.
Bobbycars, ja.
Im selben Universum.
Nee, aber Motorräder wären halt auch geil. Dann hast du so die fette Harley. Skater. Und dann so die ganz, ganz billigen irgendwie so Nachmach.
So ein, du meinst so einen Staubsauger?
Schwalben, ja.
Ah ja, das wird lustig. Ja, und dann hat man noch so eines von diesen krassen Unicycles, diese coolen neuen Motorräder, die sich so selbst balancieren und das ist dann so voll der abgefahrene Typ, ja. Also ich freue mich schon 2015 dann Bikes. Ja, um noch ein bisschen weiter die Trailer-Show weiterzumachen. Steve, the Movie. Na, schon mal was davon gehört?
Ist es tatsächlich dieser Steve Jobs-Film?
Ja, das ist der mit Ashton Kutcher.
Ah ja, genau, okay, ja, ja.
Ja, es gibt
der sich so eine Matte hat wachsen lassen, um auszusehen wie Steve Jobs in den 80ern.
Ja, also es ist der Trailer ist jetzt draußen. Er fängt halt schon so gut an. Hey Steve, it really takes guts to drop out like this.
Oh nee.
Und dann kommt halt dann so, oh, der größte Visionär aller Zeiten. Und dann kommt Macklemore und dann...
Ja. Und dann spielt die Tröte in meinem Kopf los.
Ja, aber es ist nicht Thrift Job, es ist das andere Lied, das gerade überall gespielt
wird. Diese beiden.
Dieses, das mit diesem, was
ich weiß.
Du weißt, welches.
Ja, ja. Das, was letztens an der Schankstelle lief.
Genau. gut. Also ich weiß nicht, dieser Trailer, da kann man sich schon wieder gut drüber lustig machen.
Wann kommt der Film?
Weiß ich nicht, bald nehme ich an. Ich weiß nicht, also ich würde gerne den Hörern mal nahelegen, einfach mal Pirates of Silicon Valley anzugucken und dann vielleicht einfach ein bisschen entspannter damit umzugehen, dass es auch andere Filme über Apple gibt, weil der ist Pirates of Silicon Valley. Silicon Valley, ich weiß es nicht mehr. Ist auf jeden Fall auch so ein cooler Film. Aber dieser Steve, der scheint schon so ein bisschen auch so in diese Falle zu tappen, die auch anscheinend diese Biografie von Steve irgendwie hat, nämlich dass sie halt so ein bisschen zu viel Drama und zu wenig verstehen, was eigentlich Steve Jobs gemacht hat, weil er hat ja nicht alles erfunden, sondern er hat halt auch viel so zusammengeführt und so. Und naja, es ist halt leichter, irgendwie Drama draus zu machen.
Ja, das hat man ja bei The Social Network auch so gesehen. Aber
ja, Social Network fand ich aber eigentlich ganz cool.
So schlecht war der nicht, ja.
Als unterhaltsamen Film fand ich den jetzt nicht schlecht. Ich habe allerdings nicht so den Plan, wie akkurat das Ganze ist.
Warte mal, heißt der wirklich Steve oder heißt der Jobs? Ich vergesse das die ganze Zeit. Ah, Jobs, genau. Ich war nämlich gerade verwirrt, weil ich den in der IMDb nicht gefunden habe. Der heißt nämlich Jobs, nicht Steve.
Wer hat denn das wieder da reingeschrieben?
Das war ich.
Ah ja. Ja, weil das für dich halt einfach schon Steve ist. Du kennst den halt besser als wir.
Ja, ich bin so mit ihm. Ich halt auch regelmäßig so ein Glas auf dem Tisch und so.
Genau, er channelt ihn ab und zu. ich channel gelegentlich. Einfach mal Steve Jobs channeln.
Er sagt halt immer nur so, hey, here's to the crazy ones. Ja, nee, weiß nicht. Werde ich mir vielleicht dann doch angucken. So allein so für den Hate. Aber vielleicht dann auch, naja. Und dann nochmal was Sympathisches, schöner kleiner Indie-Film, Computer Chess ist irgendwie so, es sieht auch so super nach 80ern aus.
Was passiert da?
Ja, da spielen Leute, spielen Computerschach. Also sie lassen ihre Computer, also so halt ihre riesigen Computer, so die ersten Personal Computer, lassen sie dann halt gegeneinander Schach spielen. Und das ist halt auch in Schwarz-Weiß und sieht halt auch irgendwie so zeitgemäß aus. Und ja, ist irgendwie charmant.
Was ist die Story dabei? Gibt's da eine?
Ich weiß nicht, die treffen sich halt und spielen Computerschach und dann gibt's Drama, keine Ahnung.
Okay.
Der Trailer ist nicht so aufschlussreich, das sind mehr so Szenen aneinander geschnitten, zusammen mit Lobeshymnen.
Okay.
Aber ja, irgendwie kommt 17. Juli anscheinend raus.
Aber das klingt eher so, als würde das nur in irgendwelchen Arthouse-Kinos laufen.
Ja, das kann man dann wahrscheinlich sich dann bei iTunes einfach direkt shoppen am ersten Tag, nehme ich an. Das scheint ja so der neue Modus zu sein, wie Indie-Filme so eröffnen in irgendwelchen Arthouse-Kinos, dann ein paar Tage später irgendwie auf so ein paar Kinos noch mehr und dann ist es auf iTunes und dann kannst du es halt kaufen. Oder auf der Webseite. So wie Upstream Color konnte man ja auch schön auf der Webseite kaufen. Mhm. Auch ein seltsamer Film, ja. Ich weiß gar nicht, den habt ihr alle nicht angeschaut, ne?
Nee.
Ja, da muss ich mal warten, bis der Chef kommt und dann mal mit dem Chef drüber reden.
Genau.
Ja gut, dann sind wir mit der Trailer-Show durch. Und jetzt können wir über Filme schauen, die wir tatsächlich, über Filme schauen, reden, die wir tatsächlich schon geschaut haben. Ja, wir reden jetzt gleich über Man of Steel und im Nachhinein habe ich mir überlegt, hier noch eine kleine Spoiler-Warnung reinzuschneiden, weil wir spoilern oder wir sprechen über die Handlung, auch wenn wir der Meinung sind, dass die Handlung jetzt nicht so das Wichtigste an diesem Film ist und es wahrscheinlich nicht so wehtut, wenn man schon im Voraus weiß, was an manchen Stellen passiert. Aber wenn ihr möchtet, dass ihr diesen Film so völlig ohne Vorwissen anschaut, dann solltet ihr jetzt vorspulen. Vielleicht gibt es auch Kapitelmarken, damit müsst ihr euch nicht so anstrengen. Und zwar...
So wie den Stahlmann.
Man of Steel.
Nachdem gefühlt 10.000 Trailer rausgekommen sind.
Ich fand den ersten ganz gut. Weil der war auch abstrakt genug.
Ich kann gerade nicht mehr aus dem Gedächtnis sagen, welches der erste war.
Im ersten Trailer wurden nur so ein ganz paar wenige Szenen halt, also meistens aus diesen Flashbacks, die im Film gezeigt werden, so gezeigt.
Das ist der, wo man am Anfang Mr. Gladiator sieht. So, so anfängt, diese Geschichte zu erzählen. Nee. Oder ist das einer der späteren? Der war ziemlich lang.
Im ersten Trailer, der ist auch relativ kurz, da sieht man auch nur den, ich weiß gar nicht, wie der Darsteller von Superman hier heißt. man sieht nur ihn und wie er halt da auf diesem Fischerboot ein bisschen was macht und wie er als Junge schon das Cape trägt und das war es eigentlich auch schon und das war ziemlich gut. Und das
ist der gute Henry
hat mir schon völlig Kevin. Ausgereicht als Trailer. Aber dann haben wir den Film ja jetzt überraschenderweise am Dienstag in der Sneak präsentiert bekommen.
Ja, fand ich einen guten Deal, weil so ein Blockbuster-Film für 5 Euro
in 3D
und OV zu sehen,
ja.
Das ist schon ganz nett.
Also danke nochmal an das Cinemax-Kino in Stuttgart.
Wenn ihr euch nicht bezahlen, müsst ihr keine Werbung machen.
Ah nee, die haben so viele Gründe, da ansonsten nicht hinzugehen. Geht nur in die Sneak.
Geht nur in Indie-Kinos.
Ja.
Das ist alles
nichts. Ist eigentlich auch besser.
Diese großen, seelenlosen Multiplex-Kinos, das ist alles nichts. Ja.
Man muss halt sagen, die Sneak ist halt tatsächlich okay dort, weil läuft halt alles in OV und sind meistens okay
Filme. Ja, für OV-Sneak würde ich auch in seelenlose Kinos
gehen. Aber ansonsten stimme ich dir voll und ganz zu, auch so diese Sache mit Rucksack kontrollieren beim Reingehen und so, wo sind wir denn?
Dürften wir mal in den Rucksack schauen? Nein.
Das war alles im Chor, nein.
Ging aber auch.
Ja, da müssen sie ihn aber einschließen, nein.
Okay.
geht nicht in seelenlose Multiplex-Kinos, nur wenn es sein muss.
Ja, Man of Steel, Eindrücke.
Ging länger, als ich gedacht hätte, oder kam mir länger vor, als ich gedacht hätte, sagen wir es mal so.
Echt? Also ich habe mich, also gelangweilt habe ich mich nicht. Also es ist viel passiert, aber so, also so, dass man das Gefühl hatte, so die guten 2 Stunden 20, dass sie sich jetzt lang angefühlt haben, hatte ich jetzt nicht.
Also von der Länge her lief er, glaube ich, schon so lange, wie ich dann gedacht hätte, dass der auch läuft. Also ich denke, ich hatte auch schon vorher so gedacht, okay, das ist einfach ein langer Film, weil ich fand es übrigens super geil, dass diese eine Line aus 300 auch tatsächlich wieder kam. Relativ weit am Anfang sagt Dings, hier, na?
Russell Crowe,
weiß nicht, wie die Figur heißt, sagt er dann auch zu dem Bösewicht so,
Jor-El.
Sagt er dann,
Jor-El, genau.
This is madness, als der Typ da reinläuft.
This is madness.
Und das ist ja natürlich genau
This is Krypton!
Fand ich super gut, weil der Film, also Man of Steel, wurde ja auch von Dings...
Zack Snyder.
Jetzt regisiert, wie heißt das Wort?
Geführt.
Directed. Der ja auch 300 gemacht hat und damit, glaube ich, so richtig bekannt geworden ist auch. Und das merkt man auch. Also es ist jetzt nicht so, also Man of Steel ist ja nicht so stark überzeichnet wie 300 oder Sin City.
Aber es ist, sagen wir mal, für Superman-Verhältnisse schon deutlich mehr Gewalt mit drin und es ist halt schon so ein bisschen edgier und so ein bisschen
Ich fand es vor allem sehr, also ja, realistisch ist jetzt nicht so das richtige Wort, aber irgendwie greifbarer.
Er sieht nicht aus wie ein Comic, so wie 300 oder so. Oder Sucker Punch oder so.
Ja. Ist vielleicht auch so ein bisschen menschlicher, weil er halt teilweise, es gibt auch so Situationen, wo, ich muss jetzt mal Menschen sterben lassen, damit ich nicht entdeckt werde, oder ich muss jetzt irgendwie mich zurückhalten und bin dann hinterrücks irgendwie, biege mal eine schöne Form aus irgendeinem Laster oder sowas. Hat man ja in bisherigen Superman-Filmen auch nicht so gesehen.
Am allerbesten hat mir gefallen, dass die Superkräfte so eine, also fast physikalische Erklärung bekommen haben oder fast wissenschaftliche Erklärung.
Naja, das haben sie ja schon immer. Die Sonne, die gelbe Sonne macht, dass er stark ist.
Ja, das war halt so ein bisschen, ja.
Ja, wobei diese Erklärung, die sie da in dem Film bringen, die hakelt halt auch so ein bisschen.
Ja, ohne dass die jetzt wirklich korrekt wäre, technisch oder so.
Also am sinnvollsten ist eigentlich, Krypton ist halt voll die Hölle und die Erde ist halt voll Softie-Planet und deswegen sind halt die von Krypton sind halt alle voll Hardcore.
Und es gibt kein Kryptonit.
Stimmt.
Außer, dass das fucking Raumschiff aus Kryptonit ist einfach.
Nee, das Raumschiff ist ja dann, das hat wieder die Atmosphäre von Krypton. Ja,
genau.
Oder die Gegebenheiten von dort. Und deswegen sind die dort alle gleich
schwach. Genau, wir könnten mal kurz, sollen wir kurz erklären, warum denn diese Kräfte bekommt? Oder wäre das ein Spoiler?
Nein, das ist kein Spoiler. Also
man muss es eigentlich gar nicht erklären.
Also es wird ja angesprochen, dass er quasi durch die Atmosphäre der Erde irgendwie, weil die halt irgendwie softer ist und sonst irgendwie Geschichten, dass er da halt plötzlich seine Kräfte
bekommt. Sie ist nährender.
Genau, es ist nicht so, dass die Radioaktivität...
Spider-Man.
Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, haben die in dem Film auch gesagt, er nimmt irgendwie diese leichte vorhandene Radioaktivität auf der Erde auf.
Daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Aber
hab ich nicht mitbekommen.
Es gibt halt da auch so Plotlücken, wo er dann plötzlich in diesem Raumschiff dann seine Kräfte verliert. Aber als er wieder aus dem Raumschiff draußen ist. Und es gibt dann, glaube ich, 2 oder 3 Szenen, wo er irgendwo im Weltraum im Vakuum rumfliegt und hat trotzdem seine Kräfte.
Ja, das Problem war ja die Luft. Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen strukturierter rangehen, sonst laufen wir wieder im Kreis, wie als wir das letzte Mal über den Film geredet
haben. Lass es mal machen.
Also ich habe hier so ein paar Punkte.
Erzähl mal deine Punkte von deiner Liste auf, bitte.
Action, Casting, Performance, Story, Buch, Pacing, Themenmotive, Superman und dann Nerdporn. Und
okay,
noch ein bisschen Kinematografie. Es ist ja so, dieser Film, also ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch hattet, aber er war ja schon so ein bisschen geteilt. So die erste, es war so am Anfang eine Viertelstunde Ultra-Bananas, Nerd-Porno, Sci-Fi auf Krypton.
Ja.
Dann war irgendwie so ein, was ich sehr angenehm fand, so weiß nicht, eine Dreiviertelstunde oder so ganz langsames, so recht meditatives Flashback und er läuft durch die USA und hat einen Bart und rettet irgendwie random Leute und so. Und dann kam so eine Stunde, wie sich unsterbliche Leute gegenseitig durch Wolkenkratzer punchen.
Und dabei Metropolis zerstören.
Das ist ja auch aber dieser erste Teil oder dieser eigentlich der zweite Teil, wo gezeigt wird, wie er quasi auf der Erde aufwächst, ist, meine ich ja, also so, das war jetzt für mich so bewusst, habe ich das noch nie irgendwo erzählt bekommen in einem Film, in einem Superman-Film. Die Superman-Filme spielen immer alle so, ja, er ist jetzt Superman und er ist auf einer Farm aufgewachsen, Punkt.
Ich habe das nicht in einem Film gesehen, allerdings gibt es ja da eine Serie, die das erklärt.
Ach, dieses Smallville. Ja, das habe ich mir nie angeguckt, weil mir das zu bunt ist.
Ja. Also du meinst von den Farbfiltern her?
Na, dann hattest du bei Man of Steel ja wohl kein Problem. Ne,
fand ich interessant, weil die Mutter von von Clark Kent im Film Man of Steel, die hatte so eine gewisse Ähnlichkeit mit Lana aus Smallville, fand ich so ein bisschen.
Wer ist Lana in Smallville?
Lana ist halt so ein Mädel, mit der er rumhängt und mit der er ab und zu was hat oder so.
Okay, das ist dann allerdings ziemlich strange jetzt.
Aber das ist halt jetzt nicht Kanon so.
Also nee, das ist mir nur halt aufgefallen. Es gibt da so gewisse Ähnlichkeiten, aber whatever.
Ja, also das ist so am Anfang, weil das fand ich dann doch schon auffällig.
Es wird halt sehr viel erzählt, wie er dann eben sich auf der Erde zurechtfindet und was er für Probleme in der Kindheit hat und wie er eben seine Kräfte verbergen muss.
Weil sein Vater sagt, dass es so ist.
Genau.
Und ja, und dann wird es halt völlig bananas. Aber ich würde mal vielleicht erstmal ein paar Worte zu der Action verlieren, weil das ist dann doch schon das, was man von dem Film wahrscheinlich am meisten, was irgendwie in Erinnerung bleibt, ist so, dass es einfach krasses Spektakel ist. Also so ging es mir zumindest. Also es ist halt so, man bekommt ja zwischendurch mal so kleine Fetzen. So der Anfang ist halt eine Viertelstunde so super Action.
Super, total geil. Also ich wäre total happy gewesen, wenn es überhaupt nicht um Superman gegangen wäre, sondern einfach so diese Vorgeschichte auf Krypton in dem Stil weitergeführt, so für 2 Stunden. Fände ich gut.
Ja,
so,
man merkt ja auch gar nicht, dass es dass ein Superheldenfilm ist, so bis irgendwie zum ersten Mal das Cape auftaucht, weil bis dahin könnte es halt auch so ein relativ normaler, generischer Sci-Fi-Film sein.
Aber
so.
Fandest du das am Anfang gut wegen des Artworks, weil das einfach alles cool aussah?
Ich fand die Optik ziemlich cool. Also gerade so, sie haben keine farbigen Displays, aber sie haben lustige dreidimensionale Flüssigkristall-Interfaces, was ich ganz cool fand. Diese Raumschiffe und die ganzen Geschichten waren cool gemacht. Es gibt eine Szene, bei der auf Drachen geritten wird, was man auch in einem Sci-Fi-Film normalerweise nicht hat. Aber ich fand halt auch diese Gesellschaft.
Avatar halt, ne?
Ja. Aber ich fand halt auch diese Gesellschaftsutopie.
Und das findest du eine Gesellschaftsutopie?
Ganz interessant. So ein bisschen.
Ja, diese.
Also so einfach so, wir.
Das Konzept, dass die
immer gleich bleiben.
Dass die Wesen auf Krypton schon so in ihre Rolle reingeboren werden und genetisch schon so programmiert werden für die Aufgabe, die sie später in der Gesellschaft haben.
Ja, was ihnen halt dann voll hardcore logisch in den Rücken fällt, weil irgendwie der Vater von Superman halt eigentlich der Super-Scientist sein sollte und er sich dann halt mit dem Supersoldaten einfach ganz entspannt prügelt und den halt quasi fast besiegt.
Es gibt Lücken im Plot. Hatte ich schon erwähnt, oder?
Ja, aber nee, Action.
Sci-Fi-Szenen fand ich cool, muss ich sagen. Also ich habe Reviews gelesen, die haben die total gehatet, aber...
Ja, es ist halt so, das ist halt wirklich so... Fanservice, einfach nur Fanservice. So, das hast du dir wahrscheinlich, wenn du die Comics gelesen hast, immer so vorgestellt, boah, Krypton, voll krass, voll die Zukunft und voll die geile Zivilisation und jetzt siehst du es halt und sie haben halt riesige Raumschiffe, die blau leuchten und alles ist irgendwie total...
Aber es ist ja auch total notwendig für den restlichen Verlauf des Films, weil diese Welt wird ja dann quasi auf die Erde auch gebracht, ein ganzes Stück weit.
Mhm. Ja, und es wird alles dann zerstört und so. Und dann hat man auch so ein bisschen den Grund, warum am Ende alle so am Rad drehen, wegen diesem blöden Planeten.
Ja.
Ja, und dann am Ende hat man dann halt im Prinzip diese Leute von Krypton, die kommen dann, ja, wir spoilern jetzt so ein kleines bisschen, aber das ist bei dem Film auch echt irrelevant, was passiert. Also das macht
keinen Unterschied. Ja, also die Story ist relativ belanglos eigentlich.
Ja, und auf jeden Fall sind die dann da und dann wird sich halt geprügelt. Und da finde ich,
das trifft's ganz
find gut. Ich dann doch interessant, dass man da halt schon merkt, dass dieser Zack Snyder, der kann das halt. Also der kann halt Action-Szenen inszenieren, die halt so einfach fast schon körperlich gut funktionieren, die man sich halt anschaut und es macht halt einfach Spaß, sie anzuschauen.
Weil ich fand es auch sehr gut, dass die Action, also in vielen Comic-Verfilmungen, diese Action-Szenen so mit Prügelei, die sind halt ein bisschen, da prügeln sich dann zwar so Superhelden, so keine Ahnung, Iron Man prügelt Hulk oder sowas, aber da, und die fliegen vielleicht auch mal über eine Straße, aber mehr passiert dann da nicht. Es bleibt immer alles auf einem relativ begrenzten Raum und wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es eigentlich immer ziemlicher Quatsch, weil da Superhelden mit übelsten Kräften hantieren und da passiert aber nicht viel bei solchen Schlägereien. Und hier in Man of Steel bei den Schlägereien hauen die sich mit einem Schlag mal durch mehrere Hochhausblöcke durch.
Da wird halt überkompensiert in die andere Richtung. Ja.
Genau, also die haben mehr oder weniger, sie haben mal quasi fast komplett Smallville zerlegt in der ersten Kampfszene und in der zweiten haben sie halt Metropolis so den Stadtkern in Schutt und Asche gelegt. Ja. Also da sieht man halt auch, dass da irgendwie wo gehobelt wird, fallen Späne so.
Und es ist auch eine sehr realistische Geschwindigkeit. Also es geht ja so pow, 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 bang, bang, bang und bei jedem einzelnen Schlag in jeder Millisekunde werden auch gleich einige Häuserblöcke jeweils zerstört. Ja, das fand ich gut. Ich fand das ist halt richtig schnell und kinetisch alles gewesen und das passt zu dieser, dass diese Superkräfte da auch existieren. Ja.
Also ich muss sagen, ich habe diese Action-Szenen gesehen und sie waren super cool choreografiert und das war auch alles technisch gesehen super gemacht, aber mir waren die insgesamt viel zu lang. Also ich wäre da auch locker mit irgendwie einem Drittel der Kampfszenen ausgekommen. Weil das hat sich halt irgendwann wiederholt. Einmal prügelt Superman irgendwie Zod durch die Gegend, dann prügelt Zod Superman durch die Gegend und dann dreht sich das Ganze wieder und das hat halt irgendwie nichts weder zur Story noch zu sonst irgendwas beigetragen, fand ich. Also es ist halt so ein Spektakel für die Augen und ist so für die zum Zugucken so ganz, ganz fluffig. Mhm. Aber es hat mich dann irgendwann gelangweilt.
Ja, aber was mir noch aufgefallen ist, diese Szenen. Der hat ja schon eine interessante Methode gefunden, das zu inszenieren, weil sonst ist ja, also so in letzter Zeit war ja, wenn man Action-Szenen inszeniert, dann ist die Tendenz meistens so ein bisschen so Bullet-Time oder so. Es wird dann gelegentlich mal so Zeitlupe und dann kann man sich nochmal genau anschauen, wie geil alle sind. Und hier ist es halt so Anti-Bullet-Time. Es ist halt einfach so, sie stehen, dann macht es irgendwie so zack und alle fliegen davon und es ist irgendwie, und dann stehen sie wieder. Und das finde ich, das verleiht diesen Szenen auch, das macht die irgendwie dann doch schon interessant, weil man halt so, die sind ganz rhythmisch, so die stehen kurz und dann passiert irgendwas total Abgefahrenes und dann stehen sie wieder kurz und dann fliegen sie wieder durch die Luft und dann holen sie ganz lange aus und dann macht es halt Batsch und dann fliegt wieder jemand weg.
Ja, oder man sieht dann halt irgendwie so ein paar Sekunden so ein Helikopter am Anflug, so in ganz normaler Geschwindigkeit und plötzlich explodiert alles und alles ist, alle fliegen durch die Gegend und es geht los.
Also ich hatte irgendwann dann auch, also gerade bei diesem Kampf gegen den, wie heißt der Bösewicht nochmal? Keine Ahnung.
Zod. Also in Metropolis dann,
ja. die zweite. Da hatte ich dann, bei dem hatte ich dann irgendwann auch das Gefühl, okay, jetzt.
Jetzt ist mal wieder gut.
Jetzt ist eigentlich, also die haben sich wirklich sehr lange geprügelt. Mich hat es überhaupt gewundert, dass die überhaupt nochmal so einen Kampf anfangen mit diesen zwei Hauptfiguren. Ich dachte, der stirbt jetzt einfach und gut. Aber dann kam halt nochmal wirklich eine 20-Minuten-Sequenz oder so, wo die sich nochmal prügeln. Und da dachte ich dann auch, okay, jetzt ist es vielleicht. Also jetzt nochmal so eine lange Prügelszene ist jetzt vielleicht, die ist jetzt zu viel.
Da stellt sich eine gewisse Ermüdung ein. Ja. Weil wenn sich unsterbliche und unzerstörbare Leute gegenseitig prügeln, ist halt jetzt auch nicht so viel. Es sieht halt nur krass aus und es zeigt halt, wie gut sie CGI machen können.
Also genau diesen Abschnitt oder genau diese Minuten, die vielleicht ein bisschen zu viel Prügelei waren, hätte ich bei dem Film gerne noch in die Story investiert gehabt. Also ein bisschen mehr die Konflikte von Superman rausarbeiten, ein bisschen mehr vielleicht auch die Love Story, da haben sie jetzt wirklich nicht viel gemacht.
Also quasi nichts.
Sie
küssen sich irgendwie.
Genau, es gab eigentlich überhaupt aber keinen Grund.
Völlig aus heiterem Himmel so hoch, wir küssen uns jetzt mal.
Ich glaube, die haben so ein bisschen indirekt darauf angespielt, dass sowieso jeder weiß, dass Lois und Clark irgendwie zusammengehören und deswegen haben sie die einfach gleich knutschen lassen, ohne großartig die sich kennenlernen zu lassen.
Ja.
Ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man darauf bauen muss, dass alle die Charaktere schon kennen. Ist aber auch so ein schöner Comic-Effekt, weil man halt wirklich die Charaktere halt schon kennt.
Ja.
Und deswegen auf Exposition manchmal ein bisschen verzichten kann. Aber es ist dann schon ein bisschen faul.
Andererseits war er aber wirklich durchgehend straight inszeniert. Also man hat jetzt nichts, man hat nicht überflüssig viel erzählt oder erklärt, sondern es wurde eben richtig zack, zack, zack und dann eben die vielen Action-Szenen.
Ja, also gerade im Gegenteil hier. Also ich hätte zum Beispiel gut gefunden, wenn man diese Flashback-Szenen in dem mittleren Teil so ein bisschen ausgebaut hätte, dass man da so ein bisschen mehr aus seiner Kindheit und seiner Jugend und so mitbekommt. Fand ich eigentlich ganz schön und das ist vielleicht aber auch so gedacht gewesen, dass man dann, sobald man sich da ein bisschen in diese Person des Jugendlichen oder Superman als Kind reingedacht hat, dass man dann sofort wieder rausgeworfen wird und dann halt wieder so die Gegenwart erlebt. Mhm. Könnte vielleicht auch ein Stilmittel sein, ich weiß es nicht, aber hätte ich zum Beispiel ganz gut gefunden, wenn man das ein bisschen ausgebaut hätte.
Ja, es ist halt kompromisslos schon darauf getrimmt, dass du am Ende dein Spektakel bekommst, für das du vielleicht auch bezahlt hast. Aber ja, ich fand es schon extrem beeindruckend, mit wie viel handwerklichem Geschick irgendwie dieses ganze Action-Zeug so inszeniert war. Also auch so, weiß nicht, diese Gravitations-Dingsbums, was sie dann später haben.
Das war super, oder?
Das ist irgendwie,
ja. Die ist immer wieder so.
Ja, das ist halt auch sowas, das kennt man, wenn man so ein bisschen. Also ich habe mal so ein bisschen was über Animationen gelesen, so wie das, keine Ahnung, wie das bei Cartoons funktioniert. Und das ist halt wirklich Bilderbuch, wie sie das da gemacht haben, dass du halt so. So, du weißt, was gleich passiert, aber es wird halt noch rausgezögert, so wie alle Autos so ganz langsam nach oben schweben und du weißt, jetzt passiert gleich was und dann BAM! Und das halt immer wieder. Und das ist halt wirklich, das ist schon, auf die Idee zu kommen, finde ich schon sehr beeindruckend. Aber es ist natürlich nicht der einzige Grund, warum man den Film
anguckt. Also der Effekt, den fand ich aber auch sehr, sehr gut gemacht. Also normalerweise es gibt ja endlos viele Filme, wo irgendwelche komischen blauen Laserstrahlen auf die Erde treffen und dort alles zerstören. Aber das diesmal so pulsierend darzustellen, war ich eine super Idee.
Also auch gerade diese gesamte Inszenierung dieser World Engine fand ich schon ganz nett, dass man dann noch sieht, oh, hier.
Da schwebt das Wasser außenrum.
Genau, da schwebt das Wasser außenrum und man sieht dann auch irgendwo in irgendeinem Labor auf dem Bildschirm so ein Diagramm der Erde und dann werden da Magnetwellen durchgeschickt und so weiter.
Ja, und dann das Problem ist, was dann da so außenrum ist, ist dann halt.
Ah, Terraforming.
Ja,
what is terraforming?
Das war echt, das ist mir auch aufgefallen, die Szene. Die war echt ein bisschen, aber gut.
And what's going to happen to us?
That's not.
Nee, das war dann halt mehr, oh, what are they doing? They're terraforming.
Und alles, oh. Ja, das war ja gut. Und dann noch diese bescheuerte Frage, ja, und was passiert denn mit uns? Ja, alle sterben.
Ja, alle. Das war eigentlich, an der Stelle, hätten sie eigentlich auch voraussetzen können. Aber das war dann eben wieder so ein bisschen, okay, man muss halt auch das Restpublikum, das eben da nicht so drin steckt, in diesen Comic-Begriffen oder so, dann noch mit abholen.
Und ja, das Problem ist halt, also ich glaube, wir haben jetzt super organisch über die Überleitung geschafft zu irgendwie dem Buch. Das ist, die Dialoge sind halt völlig, so schlecht einfach. Also du teilweise, so reden halt Leute, Menschen nicht und irgendwie keiner sagt was man sich auch nur für länger als 2 Minuten merken will. So. Es wird halt komplett vermieden, irgendwas Besonderes zu sagen, bis auf vielleicht so 1-2 Monologe von Russell Crowe und Michael Shannon. So. Mhm. Also die reden halt irgendwie so völlig wirres Zeug und das ist irgendwie, die Charaktere haben da auch nicht mitzuspielen. Ah, ich bin eine Pulitzer-Preisträgerin. Na, das ist aber interessant. Aber du kannst die Story nicht drucken. Warum denn nicht? Aliens auf der Erde. Aber nein, das gibt es ja gar nicht.
Genau, das glaubt dir doch keiner.
Ja, also das fand ich dann, das ist halt immer so, das ist halt bei diesen Filmen so oft, dass halt irgendwie die Action so gut ist und halt das Buch dann doch so voll, also stiefmütterlich behandelt
wird. Es gab ja auch eine Szene mit diesem Chefredakteur oder Zeitungschef da, der von Lawrence Fishburne. Ich fand es also super, dass Lawrence Fishburne mitspielt.
Casting ist auch super.
Ja, Lawrence Fishburne spielt die Rolle auch ganz gut, das hat allerdings ziemlich zugelegt, so im Vergleich zu
Matrix. Gut.
Er hat auch viel zu enge Klamotten an.
Ja, der hat,
ich meinte, wenn du so einen fucking Ledermantel anhast, da kannst du halt auch dick sein, das fällt überhaupt nicht auf.
Aber wir haben ihn ja schon in Hannibal gesehen, da spielt er ja auch mit und habe ich schon gesagt, ich fände es gut, wenn er mehr Sachen einfach macht. Und es gab so eine Szene mit ihm in Man of Steel, wo er dann ja auch selber sagt, so als die über die Veröffentlichung dieser Story gesprochen haben und als er dann mitbekommen hat, dass es real ist, wo er dann eher selber sagt,
rote Pille.
Wenn die Menschheit das mitbekommt, dann machen die den platt oder die sind nicht bereit dafür oder sowas. Da hätte man viel, viel mehr rausholen können aus dieser Einstellung. dass es Menschen gibt, die das ganze, die das Superman-Problem verstehen.
Man hätte auch aus dem ganzen Thema, so Superman ist voll der Außenseiter und was macht denn die Menschheit jetzt, wo es Aliens gibt, hätte man ja auch was damit anfangen können. Aber nein, man hat ja dann lieber noch eine Viertelstunde Leute durch Hochhäuser fliegen lassen.
Ist halt alles ein bisschen liegen geblieben. Aber am Ende finde ich nicht unbedingt zum Nachteil des Films.
Findest du? Also ich fand es dann doch schon etwas enttäuschend. Also wenn du dann wenn du dich ein bisschen veräppelst vorkommst davon, dass halt irgendwie so, er fängt an, so relativ, also ich fand wirklich sehr angenehm, so dass er sich halt Zeit nimmt, dass er viel so den Charakter entwickelt und viel auch so der Charakter selbst macht und es ist nicht immer so wie bei den Blockbustern sonst, dass halt den Leuten Sachen passieren und halt irgendwelche abgefahrenen Pläne passieren, anstatt dass mal Leute irgendwas machen, weil sie irgendwie eine Motivation dafür haben, sondern es ist immer so, oh nein, jetzt wirft er eine Bombe auf die Stadt, wir müssen die Bombe kaputt machen. Aber da war es so, oh, was mache ich mit meinem Leben? Ja, ich bin ein bisschen, ich bin ja, bin ich ein Mensch? Was bin ich? Wo gehöre ich hin?
Ich fand es einfach schon ein bisschen erfrischend anders als jetzt zum Beispiel die ganzen Batman-Sachen. Also man ist ja eigentlich immer bei Comic-Verfilmungen, also bei Reboots hat man so ein bisschen Batman, also ich immer im Hinterkopf so, ja, das muss jetzt voll ethisch und deep und keine Ahnung was, dark und düster sein, ich mein, und ernst.
Ich meine, für Superman-Verhältnisse ging es ja auch schon ein bisschen in diese Richtung, weil Superman ist halt sonst immer so der strahlende Held.
Ja, so ein bisschen der Captain America.
Genau, von DC. Der hat keine Ecken und Kanten und der ist einfach immer nur das Gute. Und jetzt.
Ist ja diesmal halt hier aber auch schon. Also es gibt ja im Grunde eigentlich fast überhaupt gar keinen Zweifel in der Bevölkerung an Superman in Man of Steel. Also das Militär ist halt immer so ein bisschen so, ob du uns nicht doch am Ende zerstörst.
Ja, wir schießen auch mal eine Rakete auf ihn. Ja. Aber es macht ja keinen Unterschied, weil er ist halt unsterblich.
Aber ich fand das hier eben, also man hat einfach nicht so dieses Gewicht draufgelegt, wir müssen jetzt unbedingt 20 gesellschaftliche Probleme in diesem Film verarbeiten, sondern wir wollen sehen, wie Superman die Welt rettet und die Bösen durch die Hochhäuser klatscht. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Also für mich war es dann was erfrischend unterhaltsam.
Einfach. Ja, aber in der Hinsicht gab es halt dann doch schon wieder so einen dunklen Teil von Superman, wo man dann so die Geschichte mit seinem Vater erzählt bekommt und so die Konflikte in seiner Jugend.
Und das ist einfach, denke ich, das ist so dieser, man könnte jetzt sagen, Verdienst oder Schuld von den Batman-Filmen, dass das jetzt, meine ich, einfach so ein bisschen dazugehört zu diesen Comic-Verfilmungen.
Ja, aber Charaktertiefe gehört halt auch schon zu einem Film dazu. Du kannst nicht einfach nur so, ja, das ist der Gute und der macht die Aliens platt. Das kannst du zwar auch machen, aber es ist halt auch eher langweilig.
Guck dir die alten Superman-Filme an.
Ja, hab ich, aber das ist halt auch nicht so.
Der letzte Superman-Film war Superman Returns, ich glaube von 2005 oder sowas in der Richtung.
Hab ich nicht gesehen, leider.
Ich habe den gesehen und
war das vergessen. Der mit dem Eis, mit diesen Kristallen? War das der?
Ja, wo in dieser Eishöhle steht und am Ende auf diesem komischen Stück Land, was der Lex Luthor aus der irgendwie aus Vulkan irgendwie.
Ja, mit diesem Kristallbombe da.
Aber ich meine, das war ja noch 10-mal platter, als man es jetzt Man of Steel irgendwie anlasten könnte.
Ja, aber hier war halt auch schon so ein bisschen.
Ja, wie gesagt, für Superman-Verhältnisse hat er schon so ein bisschen eine Tiefe, hat auch so ein bisschen eine Tragik und ist auch so ein bisschen düster, aber halt jetzt nicht vergleichbar mit diesem Gotham City und Batman. Aber das sind halt auch komplett andere Arten von Superhelden. Also Batman ist halt schon von würde ich jetzt sagen, von Natur aus in Anführungszeichen so.
Er ist auch ein bisschen emo, der Batman.
Ja, der ist ein bisschen emo. Emo-Man. Der ist so, ich meine, er hat komische Ohren auf dem Kopf und ist komplett in schwarz gekleidet.
Er hat halt keine Superkräfte, so wie Superman. Das also auch. Ist ja eine komplett andere Kategorie von Comic-Held einfach.
Ja, Superman ist halt der Good Guy, aber das Problem ist, dass dieser Film halt auch so, dass mit diesem Good Guy, er ist halt, der rettet halt Leute und dann bringt er halt irgendwie so 300.000 Leute um, indem er halt die Stadt in Schutt und Asche legt. Weil er könnte ja auch den Sott schnappen und halt mal irgendwo, weiß nicht, übers Meer gehen oder so, wo es nicht so auffällt, wenn sie sich gegenseitig kloppen. Aber er bleibt halt einfach in der Stadt.
Ja gut, das ist jetzt schon ziemlich anspruchsvoll, oder?
Ja, es ist halt schon so aus der Charakterperspektive schon etwas hart. So.
Also das ist halt auch so eine Sache, die ich dem Plot ein bisschen anlaste, dass halt so dieser persönliche, dieser Superman ist der Gute, der versucht das Gute zu tun und dann legt er halt die Stadt in Schutt und Asche, hat dann aber dann Skrupel irgendwie eine Familie zu retten.
Ja, dass die Stadt in Schutt und Asche legen, das ist einfach alternativlos in diesem Film. Du kannst ja nicht sagen, oh, jetzt weil der Superman so gut ist und alle Menschen rettet, prügeln die sich jetzt in einem Maisfeld, wo nichts kaputt gehen kann. Das ist, das würde vielleicht Sinn machen, aber das wäre nicht unterhaltsam. Das geht einfach nicht.
Ist tatsächlich so, ja.
Ja, aber dann kannst du zumindest eine interessante Geschichte darüber erzählen, wie am Ende die Menschen dann schon so ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüberstehen, so, ja, der Typ hat vielleicht den Planeten gerettet, aber irgendwie hat der halt Metropolis zerstört, also jetzt so super ist der Superman vielleicht doch nicht.
Und er ist dann dran schuld, dass die Erde zerstören wollen.
Aber am Ende ist also, oh, Superman, voll cool, ja, voll nice, aber er hat halt, und es interessiert halt keinen.
Das größte Element oder das interessanteste für mich Story-Element war eigentlich, wo man noch mehr hätte draus machen können, war, dass er ja seine eigene Rasse letztendlich komplett auslöscht, und zwar bis aufs Letzte.
Das kann man so oder so sehen, ich will jetzt den Film nicht zu groß spoilern, aber eigentlich hat er ja nur ein Reproduktionsvehikel zerstört und nicht seine eigene Rasse, weil die DNA seiner eigenen Rasse, die existiert ja immer noch.
Ja, das heißt, du gehst davon aus, dass es irgendwie noch möglich ist, das zu nutzen.
Also ich meine, das ist ja dieses Raumschiff mit dieser Klonzentrale, die da irgendwie mit...
Das klingt echt gut, Klonzentrale.
Also dieses Raumschiff, was da am Eis rumlag, das gibt es ja mit Sicherheit noch auf anderen Planeten und das war ja das Einzige, was dann irgendwie da zu Bruch gegangen ist. Also,
weiß man ja nicht, das ist jetzt auch eine Spekulation von dir, dass das gibt.
Ja.
Das gibt die Story nicht her.
Ja, das wird ja zwischendurch von Russell Crowe erzählt. So, oh, wir haben 100.000 Planeten
besiegt. Also ich meine, es gibt ja diese Prämisse, dass die Kryptonianer,
Kryptoniten.
Die Kryptoniten, wie auch immer man sie nennen will, dass die unglaublich viele Planeten besiedelt haben und da mal irgendwie Außenposten hatten, wahrscheinlich auch die Erde, weil dann darum ist ja dieses Dings da im Eis. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es noch irgendwo so ein Ding gibt.
Noch mehr Klonzentralen.
Ja. Wäre ja durchaus gegeben, denke ich. Aber es ist schon so ein bisschen.
Es wäre auch eigentlich schade, so. wenn, also der Film ist ja, man sieht ja am Ende dann, glaube ich, schon so ein bisschen, dass der Film auf Fortsetzung ausgelegt ist.
Ja, ich will es ja hoffen.
Und es wäre ja schade eigentlich, wenn dieser ganze Krypton-Part mit seinem ganzen Volk jetzt wirklich auch verschwunden wäre, wenn es wirklich nur noch um die Menschheit gehen würde und menschliche Bösewichte.
Das Problem ist, man muss halt jetzt schon im zweiten Teil sich noch irgendwas überlegen, weil, naja, also im ersten Teil hat er halt irgendwie drei Götter gepuncht und jetzt kann er nicht im nächsten Teil dann irgendwie die Katze vom Baum holen. Das wäre jetzt auch nicht...
ja gut, man könnte ja Lex Luthor wieder irgendwie mit einbringen.
Ja, muss ja eigentlich. Du kannst ja nicht, also theoretisch kann man Lex Luthor gar nicht weglassen, wenn man weitere Filme macht. Das muss irgendwie kommen, ne?
Ja, man kann ja schon. Also,
das fände ich jetzt zum Beispiel auch interessant, irgendwie eine coole neue Interpretation von dieser Lex Luthor-Figur.
Als Frau zum Beispiel.
Das ja.
Cool. Das ist eh Lexi schon, Luthor.
Nee, ja, Lex, ja, komm mal ernsthaft, Lex ist doch jetzt kein, also ist jetzt nicht unbedingt ein Männername.
Ja, ja, aber das wäre zum Beispiel echt eine super Idee.
So ein Hundename, finde ich. Ja, ja. Ja, also ich mag Superman ja auch nicht so als, also ich bin ja eh nicht so der Comic-Mensch, aber Superman ist halt ein schwieriger Charakter, ja, weil er ist halt gut, das ist ja schon mal ganz interessant, aber er ist halt einfach super, so er kann halt alles. Er ist irgendwie super stark, er kann fliegen.
Aber er ist halt er hat auch Schwächen.
Ja, er hat halt eine Schwäche, Kryptonit, damit er halt eine Schwäche hat.
Und Menschen.
Er
will Menschen retten.
Das heißt, man muss sich halt ein bisschen anstrengen, eine Story zu erzählen, weil man kann halt nicht so einen Batman pullen, wo dann irgendwie dann Bane kommt und ihm erst mal schnell das Rückgrat bricht, so, sondern da muss man sich halt dann irgendwas überlegen. Das ist halt schon schwierig, damit eine interessante Geschichte zu erzählen, weil sonst passiert einem halt so ein bisschen so wie hier, dass man halt einen ganz gute Charakter so ein bisschen anfängt und dann halt so ein bisschen in diese Falle tappt, dass man dann halt dabei zuguckt, wie sich Leute, die nicht sterben können, gegenseitig verprügeln.
10 Stunden später, nein!
Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf einen weiteren Superman-Film von Zack Snyder und wie hieß der andere? Christopher Nolan?
Der Chris, ja. Ich fand es ja lustig, dass der Chris anscheinend gemeint hat, der Zack soll doch mal das mit der Bullet Time lassen.
Ja, der Chris hatte auch ein Problem mit dem Ende.
Der Chris.
Also der Chris wollte nicht, dass es so endet, wie es geendet ist.
Wie hätte er es denn gerne gehabt?
Der hätte gerne, dass Zod einfach mit in die Shadow Zone, in die Phantom Zone mit zurückgesogen wird, ohne dass er jetzt irgendwie sterben muss.
Das hätte ich jetzt zum Beispiel auch gedacht und hätte ich besser gefunden, glaube ich.
Ja, ich wahrscheinlich auch, weil das war irgendwie so ein bisschen
abrupt. Es hätte uns all die 20 Minuten Prügelei am Ende erspart und es hätte eben mehr Optionen für Fortsetzungen gegeben.
Na, es wäre halt eine Szene, also wenn man jetzt, wenn das Drehbuch jetzt gut gewesen wäre, dann wäre das halt total die emotionale Szene gewesen, weil dann hätte halt Superman so wirklich bewusst jemanden getötet, was ja auch so für ihn eigentlich relativ hart ist. Aber da halt das bis jetzt nicht etabliert wurde, dass er versucht irgendwie nicht die ganze Zeit Leute umzubringen, weil er halt eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hat, ja, dann war es halt dann doch schon irgendwie, die Szene war dann doch schon irgendwie sehr leer. Ja. So. Bis auf die Rede von Sort, die ist cool.
Das hat sich auch so ein bisschen so angefühlt, als ob das jetzt so, oh Gott, so langsam wird es ein bisschen lang, mach mal fertig jetzt, komm.
Ja,
also
ja,
das war, gut, ja. Das hat sich so ein bisschen erzwungen angefühlt, so dieses Ende dieser Kampfszene.
Ja, nochmal ganz kurz zum Casting. Das wollte ich nur kurz loben, weil finde ich, hat ziemlich gut funktioniert. Also irgendwie Fishburne haben wir schon erwähnt. Michael Shannon als Zod ist auch echt cool. Also der Mann, der ist halt einfach so super intens, der kann das halt. Mhm.
Aber auch...
ich weiß nicht, habt ihr Take Shelter gesehen?
Nee.
Also da spielt der halt wirklich die Hauptrolle und das ist sehr, sehr gut, wie er das macht. Und deswegen funktioniert dieser Charakter auch, weil ansonsten ist er halt, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn der von jemandem gespielt wird, der halt nicht so überzeugend ist, dann ist es halt schon sehr albern, so, ah, ich bin der General und mein Name ist Zod und ich mache jetzt auch einen Planeten platt. Aber wenn der halt guckt, dann glaubt man ihm halt, dass er tatsächlich wirklich denkt, er sei einer von den Guten. Und dann Russell Crowe kann halt auch so diesen super Papa, kann er halt auch schon ziemlich gut.
Mhm. Also ich finde, der wurde auch ziemlich gut in den Film integriert, gerade mit diesem Hologramm, mit dieser Hologrammgeschichte und so weiter, dann haben sie auch ein bisschen dafür gesorgt, dass der auch noch über den Film hinweg
erhalten bleibt. Das hat mich überrascht, aber das macht Sinn, weil Russell Crowe nur für die ersten 15 Minuten auf
das war auch ein bisschen Verschwendung, oder?
Auf Krypton spielen zu lassen, wäre sicherlich ziemlich krass teuer gewesen.
Ja, wobei, also das ist auch eine der schönen Sequenzen, wo sie da durch dieses Raumschiff laufen und der irgendwie daneben her. Weil das ist irgendwie kreativ und es ist nicht ganz so
haut drauf. Wo die ganze Zeit so Türen auf und Türen zumacht.
Ja, so. Und er ist halt so völlig, völlig unberührt. Und oh, jetzt will ich mich vielleicht mal ein bisschen nach links ducken.
Ja. Ja, diese eine Bösewichtin, mit der er sich in der ersten langen Kampfszene prügelt, die ist, finde ich, auch ganz gut gecastet. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine
Ja, ich habe sie auch nachgeschaut.
Die spricht auch keine 10 Worte.
Nee, spricht ja in dem Film keiner mehr.
Diese bösartige, rücksichtslose Ausstrahlung, die bringt die ziemlich gut rüber.
Okay.
Also sie sagt nicht viel, aber sie ist halt...
Sie ist halt evil.
Sie ist halt evil und das kommt ganz gut rüber.
Halt im Moment, sie hat doch diese eine Rede über Evolution.
Ja.
Wie fand ihr eigentlich den Superman?
Henry Cavill.
Ja, ich finde es ja lustig, dass er Brite ist.
Hat er eigentlich in Wirklichkeit auch so ein Kinn oder ist das
gefotoshoppt?
Also er hat kein so extremes Grübchen, wobei das sieht man jetzt hier gerade.
Du kannst mir nicht erzählen, dass sie sein Kinn gefotoshoppt haben.
Also er hat kein Grübchen auf dem Bild in der IMDb. Oder jedenfalls sieht man es nicht so krass.
Moment.
Also er hat ein ziemlich prominentes Kinn, was so für Superman ja
er
schon...
Er hat das Superkinn.
Er hat einfach das Superkinn, aber ich glaube, das wurde gefotoshoppt im Film. Also ich muss halt sagen, ich fand den ziemlich...
Nee, der hat nur einen Bart auf dem Foto.
Nee, da ist auch noch so eins im Anzug, wo er dann irgendwie unten links... Egal. Ich zeig's dir mal kurz. Er hat einfach kein Grübchen.
Mhm. Vielleicht kriegt er das nur, wenn er super ist.
Tja. Ich fand den in den, sagen wir mal, ja, in dem mittleren Teil, wo dann mal so diese Vorgeschichte und so weiter und sein aktuelles Leben erklärt wird, so mit dem Drei-Tage-Bart, fand ich den eigentlich ganz cool. Und plötzlich hat er dann so den Superanzug gefunden, zieht ihn an und zack, fallen ihm die Barthaare aus.
Das war ja mit Abstand die albernste Szene in diesem ganzen Film, wo dann der so die Klappe aufgeht. Ja, ich habe da zufällig so deinen blau-roten Superanzug.
Ja, genau. Und dann hat er seinen blau-roten Superanzug und dann tritt er aus dem Raumschiff und ist so, ich weiß nicht, das ist ein 18.000 Jahre altes Raumschiff, da ist doch kein Rasierer mehr da. Wie hat er?
Das hat er mit purer Willenskraft.
Superman. Er hat es mit seinem Laserblick im Spiegel weggelasert.
Ja, nee.
Ja.
Ist ja auch egal irgendwie.
Das gehört halt zum Kostüm dazu. Mhm.
Der hat auch bei Immortals mitgespielt.
Anscheinend das Einzige, woher man ihn anscheinend kennen könnte.
Ja, also das Gesicht kam mir nicht bekannt vor, dazu ist es so ein bisschen zu generisch, glaube ich.
Also ich weiß auch nicht so richtig... Also so richtig überzeugt hat er mich, glaube ich, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, nicht. War ganz nett und so.
Ja, er musste halt wahrscheinlich auch
so wie alle... Er passt halt körperlich natürlich auf die Rolle und
ja,
so.
Ja, voll durchtrainiert, krass.
Aber
das ist auch geschoppt.
Alles geschoppt.
Ich hätte es mir wahrscheinlich auch besser vorstellen können. Ich weiß zwar nicht, wer es hätte besser machen können, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
Ich weiß halt nicht, ob das der Schauspieler ist oder ob das halt auch ist, dass er jetzt nicht so viel Chancen hatte, seinen Charakter so gut zu zeigen, weil er ja nicht so viele Sachen zu sprechen bekommt und vor allem wenig Sachen, die besonders irgendwie bleibend interessant sind.
Ja, das stimmt schon.
Ja, aber ich muss halt sagen, so auf diese Rolle des Superman hat der Film, finde ich, schon gut gepasst. Also ich möchte nicht damit sagen, dass eine unglaublich gute schauspielerische Leistung war, aber er hat halt diesen Superman, wie ich ihn mir vorgestellt habe, schon relativ gut getroffen. So.
Ja, also vermutlich ist so ein bisschen auch das, was Marcel gesagt hat, dass einfach auch nicht so viel da war, was man jetzt, wo sich der Schauspieler jetzt profilieren könnte.
Ja. Ein Superheld ja,
wahrscheinlich.
Superman ist jetzt halt auch nicht so diese unglaublich tiefgreifende Persönlichkeit.
Ja, kann man ja machen. Wenn man das irgendwie so schreibt, könnte man das schon machen. Vielleicht hätte ich mir auch nur noch jemanden gewünscht, oder hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass die auch bei diesem Punkt, wie Superman aussieht und wie er sich verhält, vielleicht noch ein bisschen innovativer gewesen wären und vielleicht auch mal versucht hätten, einen Superman zu nehmen, der eben ein bisschen anders aussieht oder der irgendwie, der seinen Bart vielleicht behält beim Fliegen.
Ich hätte es super cool gefunden, wenn er einfach dann mit Bart
Ja, aber das wäre super Lumberjack, das ist was anderes.
Super Lumberjack. Mit so einem Karo-Dress.
Genau, der hat dann so ein Karo-Hemd an und irgendwie so wasserfeste Hosen und Gummistiefel und damit vermöbelt er dann Leute.
Genau.
Das wäre total
gut. Und lasert damit Bäume um.
Genau, der kann dann mit seinem
Laser... Das ist, wenn Superman Kanadier wäre. Wär ich habe gerade voll. Ach so, ein Aspekt von Superman, an dem ich noch gar nicht so gedacht hatte, den ich aber ganz gut in diesem Film rausgearbeitet fand, war dieses so, er ist halt eigentlich, ist er halt ein Alien und er ist halt eigentlich so für die Erde, ist er halt schon fast schon ein Gott. Also da besonders herausheben würde ich ja gerne diese Stelle, wo er da so einfach so schwebt, so vor dem Militär, er schwebt da halt so.
Am Ende.
Nee, relativ.
Oder in der Mitte.
Das ist in der Mitte, wo er so zwei Meter über dem Boden schwebt, komplett unbewegt, so wie so eine Statue. Und dann flattert das Cape dramatisch. Und man sieht, in dem Moment wird einem halt so klar, der ist halt ein Fremdkörper auf diesem Planeten. Egal wie sehr er in Kansas aufgewachsen ist, er ist halt schon
er gehört ein Alien. Da nicht hin.
So.
Interessant fand ich auch, wie sie dann plötzlich Russell Crowe sucht am Anfang des Films, wir suchen jetzt mal kurz einen Planeten für unseren Sohn. Zack, wir haben die Erde gefunden.
Seeming the intelligent population.
Ja, und dann so schickt man mal hin und dann weiß er schon von Anfang an, er wird da als Gott aufwachsen. So. Oder halt gegenüber den Leuten, die da leben, wird er ein Gott. Also ohne da großartig viel Informationen über diesen Planeten zu haben.
Das ist, weil er der Super Scientist ist.
Ich glaube, das wussten die dann schon.
Er ist ja der Super Scientist.
Genau, also die haben sicherlich bei der ganzen Technologie schon die Möglichkeit zu sehen, was der Planet für Voraussetzungen hat und wie die Zivilisation dort gerade so drauf ist.
Das war halt nur so ein bisschen sehr zeitnah, sagen wir es mal so.
Ja, ich fand das schon plausibel.
Ich muss noch zwei, drei Sachen loswerden.
Noch zwei, drei
Sachen? So ein Nitpicking einfach, weil ich muss und dann müssen wir auch aufhören. Aber so... Es macht schon nicht so viel Sinn, diese Story. Ne? Also wir haben irgendwie da die Zivilisation, die seit 100.000 Jahren irgendwie existiert, die halbe Galaxis besiedelt hat, die nicht in der Lage sind, von ihrem scheiß Planeten loszufliegen, wenn er in die Luft fliegt.
Ja, vor allem, sie haben dann auch noch die haben noch Raumschiffe, um ihre bösen Leute in die Phantom Zone zu schicken. Aber haben keine Raumschiffe, um sich selbst irgendwie zu retten. Die haben
also das war auch so ein Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe. Da hat es mich kurz abgehängt, als dann, es gab ja diese Rebellion.
Genau.
Und die haben sie dann gestoppt und verurteilt und alles. Mhm. Und dann ist plötzlich der Planet in die Luft geflogen. Aber da habe ich, glaube ich, am Anfang halt nicht so genau mitbekommen, wo die dann erzählt haben, der Planet stirbt halt so.
Ja. Also das scheint auch ein sehr, sehr zeitnahes Sterben, was zufälligerweise mit dieser Revolution und mit dem Wegschicken von den Bösen dann irgendwie so alles zusammenfällt.
Ja, diese Rebellion war ja, also wenn ich es richtig weiß von der Storyline, war es, also dieser Planet stirbt, weil die halt den kaputt gemacht haben und die Rebellion war so, wir wissen, wie wir es retten können, wir übernehmen jetzt hier die Macht und die anderen so, lassen wir euch aber nicht und dann werden die halt verurteilt. Also ich vermute mal, dass es so ein bisschen eine Anspielung auf unsere heutige Situation in der Realität ist, dass man seinen Planeten quasi zerstört, ohne das aber richtig wahrhaben zu wollen, dass es Konsequenzen hat. Was wir ja so ein bisschen theoretisch auch machen, nicht so krass natürlich, aber dass dann die eben auf dem Planeten auf Krypton rumgelebt haben und alles kaputt gemacht haben durch Ausbeutung und eben nicht wahrhaben wollten, dass er gleich in die Luft fliegt.
Ja, aber spätestens an dem Moment, wo die Vulkane ausbrechen, dann könnten sie halt ihre Hyperdrives anmachen und dann einfach wegteleportieren, weil das können sie halt.
Ja, aber dann hättest du vielleicht, keine Ahnung, 100, 500, tausend Leute von wie vielen Milliarden vielleicht.
Ja, besser können. Als alle tot. Und dann vor allem, sie haben ja einfach irgendwie alle möglichen Sachen besiedelt.
Aber das Problem an der Sache ist, ja, dieses Besiedeln, das war ja...
Ja, und dann haben sie wieder aufgehört, weil sie keinen Bock mehr hatten.
Diese Siedlungen, die sind ja alle aus, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, die alle zugrunde
gegangen hatten kein, sind. Ja, sie hatten, die Aussage ist mehr oder weniger, ja, sie waren dann gelangweilt davon und dann hatten sie halt keinen Bock mehr und dann haben sie aufgehört, mit den Outposts zu kommunizieren und dann sind die halt alle gestorben.
Ja, ja. Ja, ist ja auch klar, weil es gibt ja keine natürliche Reproduktion normalerweise.
Also zumindest in dem Zustand, in dem wir Krypton wiederfinden, gibt es keine natürliche Reproduktion, ja. Das ist richtig.
Bis auf Superman, also Jesus
ja, quasi. Genau. Er ist quasi Jesus.
Ja.
Jesus im roten Cape.
Ja, und dann
Titel. Flying Jesus.
Ja, und dann, ich muss weitermachen. Warum können sie nicht einfach irgendeinen anderen Scheißplaneten terraformen? Es ist wirklich nicht so schwer. Sie haben diese fucking Maschine, mit der sie Planeten...
Das hätte ich mir auch gedacht. Warum? Das wäre jetzt so, da hatte ich eigentlich so gedacht, na, vielleicht sagt der Superman dann zu seinen bösen Mitmenschen.
Jungs.
Ja, hier, lass uns doch einfach, keine Ahnung, Mars.
Ja, nehmt doch einfach Mars, nehmen. Das ist in der Nähe, dann könnt ihr auch die Super-DNA, die könnt ihr dann auch genau. Noch haben und alles ach, ist komm, total
die
fresh.
Die haben fucking Hyperdrives, die könnten irgendwo in der Milchstraße rumhüpfen und irgendwo in einen anderen Planeten, der
also das ich auch nicht,
in der habitablen Zone
das ist. Das habe ich halt auch nicht so ganz verstanden, warum jetzt dann unbedingt direkt auch die Erde.
Ist halt da.
Aber das war natürlich, das muss so natürlich sein, um eben auch für die Story eine Bedrohung zu schaffen.
Ich meine, da ist halt die Erde dann das Plot-Device. Aber
aber ich meine, sie hatten es doch schon ganz gut gesagt. Sie hatten doch gesagt, okay, Zod sagt, entweder ihr gebt mir Superman oder ich mache die Erde kaputt. Das ist doch relativ klar. In dem Moment ist ja noch alles völlig okay. Und dann wird wieder plötzlich dieses bescheuerte Blockbuster-Logik aktiviert. So, okay, wir machen jetzt die Erde zu Krypton. Obwohl es überhaupt keinen Grund gibt. Ja, dabei könnte er genauso gut gesagt haben, wir machen die Erde kaputt. Aber nicht, wir machen daraus Krypton, wir machen sie einfach kaputt.
Nee, das hätte ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Es macht ja nur Sinn, indem er sagt, wir machen die Erde zu Krypton, weil das ist ja sein Ziel. Er ist ja dieser Kriegschef dort.
Er ist Chef der Obergeneral.
Supergeneral.
Also er ist quasi
Chef von der Kriegsabteilung. Ja. Und er ist dann und seine Aufgabe ist, sein Volk zu erhalten und zu beschützen. Das heißt, er muss auf jeden Fall, das Ziel muss sein, irgendwie einen neuen Planeten zu finden, auf dem er dann quasi die ganzen DNA-Sachen wieder verteilen kann. Hm? Das heißt also, einfach nur die Erde komplett zu zerstören, hätte da am allerwenigsten Sinn gemacht.
Ja, also da war schon klar, es wird auch nie direkt gesagt, dass er die Erde zerstören wird, sondern irgendwie nur die Menschheit oder sowas. Also ich weiß nicht, ob es da direkt...
Ja, ja klar, ja. Weil die Erde muss ja da bleiben, weil sonst wäre es auch wieder blöd.
Sonst wäre es irgendwie doof.
Aber das war auch so ein Punkt, warum nicht einfach einen anderen Planeten und da sind alle glücklich.
Ja, aber vor allem, es ist immer so ein bisschen schade, wenn man einen Plot schreibt, den man halt auch lösen könnte, indem man einfach mal 5 Minuten wie Erwachsene miteinander spricht. So einen Plot, der irgendwie nur durch so ein Missverständnis und so einen Mangel an Kommunikation entsteht, es ist halt schon immer so ein bisschen so ein schlechter.
Es ist halt am Ende einfach eine Comic-Verfilmung.
Ja, aber ich meinte, das geht ja auch, man kann sich das ja auch ganz gut. Ich meinte, der Zod könnte ja von mir aus auch einfach nur aggro sein. Der könnte ja einfach sagen, ja Alter, ich mach dich kaputt, weil du bist scheiße.
Das ist aber zu wenig.
Naja,
das ist selbst besser. Für eine Comicverfilmung zu wenig.
Naja,
ein bisschen oder, Grund braucht man
schon. Das ist eine Joker-Situation. Ich bin einfach evil.
Also so einen Film würde ich dann vielleicht Transformers nennen oder so.
Ich glaube, der hat einfach keine Story. Ich muss mir das, glaube ich, mal angucken, damit ich qualifizierter haten kann. Ach so, ein Casting noch hier. Ich find's cool, dass Doug mitspielt aus House of Cards.
Ja, ja richtig,
genau. Ich
auch den fand ich auch cool. Der ist in diesem,
in dem Büro.
Redaktionsteam
mehr oder weniger Planet. Die gleiche Rolle, einfach nur woanders.
Der ist mir auch aufgefallen. Dachte ich, House of Cards Cast, toll.
Ja. Also es gibt noch eine Plotlücke, die mich auch furchtbar genervt hat. Das war diese Endszene an der World Engine. Wo dann so, oh ja, da ist die Atmosphäre wie auf Krypton, das heißt, du verlierst deine Kräfte und oh, die
Gravitation. Auch eine der guten Dialogzeilen.
Ja.
I don't care.
Und dann so, oh, und dann plötzlich merkt er, oh scheiße, seine Kräfte schwinden und er lässt sich dann mit der Gravitation zu Boden ziehen, aber durch pures Wollen.
Ja gut, das ist also, aber, fand ich gut.
Ja, aber das macht halt keinen Sinn.
Also ja, das ist halt vielleicht schon, weil diese, man merkt ja auch, man hat ja gesehen, in seiner, wie er auf der Erde aufgewachsen ist, dass seine Kräfte nicht einfach so funktionieren, sondern dass er ein bisschen trainieren muss. Mhm. Also das ist ja, er findet ja seinen Vater als Hologramm in diesem Schiff und dann kriegt er sein tolles, buntes Cape hier. Ich habe zufällig dein Cape im Schrank.
Ja.
Und dann geht er damit raus und dann sagt er ihm ja noch, ja, du musst deine Kräfte halt trainieren und du musst das spüren und so weiter, wie das halt alles funktioniert. Mhm. Also man merkt dann schon, dass seine Kräfte auch eine Entwicklung machen, dass sie nicht einfach so da sind und von 0 auf 1 gestellt werden können, sondern dass er Einfluss drauf hat, wie stark diese Kräfte sind. Und das war genau in dieser Szene, kam das dann halt noch, war das quasi so der Höhepunkt, wo man gemerkt hat, okay, jetzt hat er kapiert, wie er seine Kräfte komplett entfaltet.
Das ist schon richtig, aber selbst auf Krypton können da nicht fliegen.
Ja, aber das liegt in der Atmosphäre, ja, nee, was nicht aufgepasst.
Ja, klar, natürlich nicht. Aber die Aussage war ja in dem Bereich um diese World Engine, da ist halt dann wie Krypton.
Das haben sie ja nicht gesagt, sie hat es ja nur vermutet.
Ja. In diesem blauen Strahl ist halt wieder alles anders.
Okay, alles ist anders, ja, also, okay.
Du hast damit angefangen.
Ja, entschuldige, ich weiß, wir können auch ein bisschen Selbsthilfegruppe machen, aber wir sind jetzt bald.
Es gibt noch eine Geschichte, die ich ganz interessant fand. Es ist auch nicht lang. Was ich interessant fand, war, dass so dieses Wort Super quasi komplett weggelassen wurde.
Ja, total
wurde.
Gut. Was steht das S? Ding! Irgendwas passiert.
Irgendwie jemand wird angerufen.
Ich hätte es noch besser gefunden, wenn das Wort Superman überhaupt gar nicht im ganzen Film gefallen
also
wäre.
Also es ist nur einmal in irgendeinem...
Am Ende wird es schon 3, 4, 5 Mal verwendet.
So zwei Soldaten sprechen miteinander, da hört man es, glaube ich,
That's what they call him,
Superman. Genau, da hört man es, glaube ich, zum ersten Mal. Aber auch so, dass dieses S nicht für Superman steht, sondern für das Haus L, was dann wiederum irgendwie Hoffnung ist.
Ja, das war super.
Das fand ich schon ganz gut gemacht.
Und wurde auch dahingehend durchgezogen, dass dem, wie heißt der, Zod?
Zod.
Dass dem dann auch ein anderes Symbol einfach auf seine Rüstung gemacht wurde.
Ich glaube, das ist ja schon Kanon, oder?
Das ist ja dann, die haben halt die Symbole ihrer Häuser auf der Brust. Ja. Und das ist dann halt bei Superman dieses, was für uns aussieht wie ein S, aber halt das Haus L darstellen soll. Das fand ich schon ganz nett gemacht. Und auch,
Ein bisschen cheesy, oder?
Ja.
Ich fand das gut.
Aber ich fand das halt in der Hinsicht ganz gut, dass halt so dieses, der Film heißt nicht Superman, er wird eigentlich kaum direkt mit Superman angesprochen und dass das S halt auch nicht für Superman steht und so, und diese ganze Geschichte. War mal was Neues. Weißt du, also könnte man, wenn man irgendwie blind und taub ist, könnte man auch in diesen Film gehen und gar nicht wissen, dass es da um Superman geht.
Ja, das ist ja auch gut. Vor allem, wie gesagt, am Anfang ist es halt, könnte es halt jeder, also könnte es halt ein Sci-Fi sein. Also irgendeiner. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut.
Wäre bestimmt mal interessant, diesen Film anzugucken, ohne jemals zuvor irgendwas von Superman gehört oder gesehen.
Kannst du Superman rausschneiden, so die dreimal, wo das ankommt.
Das könnte man tatsächlich machen.
Dann hat man wahrscheinlich eine völlig andere Sicht auf diesen Superhelden.
Und du gibst ihm einfach ein anderes Cape, so du renderst einfach mal ein anderes Cape, so ein schwarzes oder so. Dann hat er, oder eines so wie sein Vater, so grau.
Mhm. Und fand ich eigentlich viel cooler so.
Ja, immer dieses Grau.
Also ich finde, Zod hatte auch ein sehr schönes Cape. Aber lassen wir das. Wir wollen nicht weiter über Capes reden.
Titel. wir müssen hinterher noch eine Spoilerwarnung aufnehmen, ne?
Ja.
Ich bin ja relativ überzeugt, dass man da nicht, na egal. Monsters University, das braucht man jetzt nicht so viel drüber sagen. Gibt's gar nicht.
Wir haben die Monster Uni angeschaut.
Mhm. Haben wir die alle angeschaut? Hast du die auch angeschaut?
Wir waren alle drei zusammen im Kino da.
Wir saßen zu viert im Kino.
Stimmt.
Kann sich dunkel erinnern, als vorgestern.
Ich bin so oft im Kino, ich weiß es gar nicht mehr.
Genau, vorgestern, Marcel.
Ja, gestern war Man of Steel und so. Und heute habe ich den ganzen Tag nur Matrizen durchgerechnet.
Du bist total überlastet mit Kino-Content.
Mhm. Ja.
Aber wir haben den Film, so wie wir hier sitzen, zusammen gesehen. Und es war ein schöner Animationsfilm.
Ja, also war genau das, was ich davon erwartet hätte. Der war nett, der war süß, der war technisch unglaublich gut umgesetzt und war quasi ein würdiger Nachfolger vom ersten Teil. Also vom Monster AG oder Monsters Inc.
Ja.
Wie er auf Englisch
Wobei heißt. Du ja den Vorteil hattest und den erst vor kurzem nochmal gesehen hast.
Ja, ist schon ein paar Monate her, allerdings jetzt nicht ein paar Jahre wie bei euch.
Der Film ist ja, weiß jemand zufällig von wann der ist?
Nee. Aber ich kann ja in der Zwischenzeit, während ihr eifrig ins Internet schaut, dann mal ein bisschen sagen, was ich davon hielt.
Ja, ja. Von 2001 ist Monster AG. Genau. Also das ist echt schon richtig krass, 12 Jahre alt. Ja,
das ist schon eine ganze Weile
alt. Also Pixar ist halt, die sind halt einfach gut darin, Geschichten zu erzählen. Also das kann man ihnen halt wirklich nicht absprechen. Die können halt so eine ganz klare Geschichte erzählen, auch ohne diese, worüber ich mich gerade aufkriege, so komische Blockbuster-Plots, wo immer nur so alle gegenseitig sich irgendwie versuchen auszutricksen, sondern das ist irgendwie, die Charaktere wollen irgendwas und sie machen was und es passieren deswegen Sachen und es ist nicht einfach so, dass ihnen irgendwie die ganze Zeit was passiert und sie können das halt sehr ganz, ganz klar erzählen, sie wissen, wie das abläuft, in welcher Geschwindigkeit man das erzählt, wie man das animiert, dass es irgendwie
dass es deutlich ist, was passiert, wie das. Sie können Geschichten erzählen.
Ja.
Und das tun sie eigentlich immer. Und deswegen ist auch alles, was man von Pixar hat, finde ich, ist weit über Durchschnitt so. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich gedacht hätte, das geht gar nicht klar. Aber dann gibt es halt noch so Filme von Pixar, die halt noch zusätzlich zu dieser handwerklichen Qualität und diesem Charme, den sie immer haben, die sind immer witzig, die sind irgendwie sympathisch und toll. Die haben dann manche dieser Filme haben dann noch so eine zusätzliche Ebene, die sie dann so zu richtigen Meisterwerk machen. Keine Ahnung, Wall-E zum Beispiel, wo du halt nicht nur diese schöne Story hast, sondern auch noch so ein bisschen Kritik an diesem ganzen, an so Technik und dass man vielleicht dann so zu faul wird und dann da noch so Worldbuilding außenrum und dann noch diese coole Science-Fiction-Geschichte. Und das ist halt, diese Ebene hat bei diesem Film halt gefehlt. Also das ist jetzt nicht, das macht ihn nicht schlecht, ja, aber es macht ihn nicht... Ja, gefehlt
wird jetzt auch nicht gesagt, die war, glaube ich, nicht beabsichtigt.
Ja, sie war halt nicht da.
Also die wollten halt einfach keinen so einen Knaller machen, sondern die wollten halt einen schönen weiteren Monster-Film machen, der genauso ist wie der erste.
Genau, sie wollten sich halt am ersten orientieren und wollten dafür einen würdigen Nachfolger produzieren, was ich finde, ihnen auch gelungen ist. Also klar, der spielt jetzt nicht auf einer Ebene mit Wall-E.
Oder ja, wobei, Ratatouille oder so.
Wobei Monsters Inc. ja schon noch ein bisschen netter war, irgendwie mit diesem so Menschen sind toxisch und so.
Ja, und dann plötzlich.
Und dann kommt sie und dann gibt es da irgendwie so ein bisschen so diese Connection zwischen denen und so.
Ja.
Und das war jetzt natürlich, das war jetzt ja eher so ein College-Film. Aber trotzdem sehr, sehr toller.
War tatsächlich auch ein College-Film, in dem man dann halt auch so die ganzen Stereotypen, die man so aus normalen, so Teenie-Komödien und American Pie oder sonst irgendwas sieht, die ganzen Stereotypen wurden halt auch abgebildet.
Aber ja, halt schon halt sehr, so, sehr PG, ne?
Ja, also ja, auch sehr überzeichnet, aber man hat halt so bestimmte Charaktere wiedererkannt oder bestimmte Charakterzüge besser
gesagt. Ja, das war so die Hälfte des Konzepts von dem Film, eben wie gesagt so ein klassisches College-Ding einfach zu animieren mal, ja, und den Monstern abzubilden, was auch ganz gut funktioniert.
Ja, was wie immer halt super detailverliebt und so jede Ecke alles voller Ideen, weiß nicht, dann laufen sie halt über den Campus und die Monster haben halt 15 Arme und dann sieht man das halt, dass die Türen dann irgendwie die passende Form haben und lauter so Sachen. So sind die halt.
Mich hat überrascht, also der Film war ja ist natürlich sehr, sehr vorhersehbar und alles. Überrascht hat mich aber doch das Ende, das dann ja dann doch direkt an wieder die Monster AG anschließt. Also die beiden Filme fügen sich dann quasi direkt zusammen von der Handlung her. Ich hätte jetzt gedacht, die lassen dann quasi danach noch Raum so für weitere Geschichten dazwischen, also zwischen dieser College-Zeit und der tatsächlichen Arbeit bei der Monster AG. Aber es wurde komplett zusammengefügt in diesem Zeitraum.
Ich glaube, sie wollten sich auch einfach auch klar machen, dass sie jetzt auch da, also mit den Prequels auch dafür jetzt erstmal fertig sind.
Ja, also wahrscheinlich hat man einfach gesagt, hey, das machen wir jetzt komplett durch hier und lassen da nicht noch irgendwas offen, sondern wenn wir dann auch was machen wollen im Universum, sind wir wahrscheinlich clever genug, noch irgendwas anderes zu machen, ja.
Denke ich auch. Also ich glaube, dass diese komplette Storyline wurde halt auf zwei Teile ausgelegt und dann ist jetzt halt mal vorerst fertig.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass Monsters University von Anfang an irgendwie geplant war. Ich denke, die haben die Monster AG damals gemacht und haben jetzt überlegt, vielleicht wollen wir gerne in diesem Universum nochmal was machen.
Ich glaube auch, so funktioniert Pixar auch nicht. Ich glaube nicht, dass die jetzt schon wissen, was, dass sie für einen neuen Film, den sie jetzt, die nächsten paar Filme, die glaube ich jetzt rauskommen, werden jetzt erstmal, also Originale, also
Finding Wanda zum Beispiel.
Finding Dory. Aber jetzt kommt, ich glaube, der nächste, der kommt, ist jetzt erstmal, also neue Intellectual Property und nicht irgendwie Sequel und Prequel. Ich glaube, die wissen da jetzt noch nicht, ob sie für den jetzt dann noch einen Nachfolger machen.
Also das Monster University ist, glaube ich, schon, da haben die gesagt, hey, das war ein cooles Universum eigentlich, lass uns da nochmal was machen, haben sich überlegt, was wir machen können und haben das dann einfach so angehängt.
Was mir noch positiv aufgefallen ist, ist tatsächlich die Synchro, dass ich das mal sagen werde.
Die deutsche Synchro?
Die Synchro, weil die hat...
Mit Manuel Neuer.
Also die eine Performance, die negativ aufgefallen ist, war dieses blaue Monster da am Anfang. Vielleicht war das der, den du meintest, ich weiß es nicht.
Das blaue Monster
der,
am Anfang?
Der, dem Sully diese Kappe gibt.
Oh ja, der, der war furchtbar.
Der hat abgelesen. Aber die anderen fand ich eigentlich durchgehend ganz gut.
Der hat doch nur einen Satz oder zwei.
Ja, er hat sie Monster-Uni. Monster-Uni hat er gesagt.
Die beste Universität, um zu lernen, wie man ein Schrecker wird, ist die Monster-Uni.
Das war wahrscheinlich Manuel Neuer dann.
Das hat sich halt so ein bisschen nach Theaterschauspieler angehört. So, du musst es jetzt auf einer großen Bühne präsentieren und darfst nicht reden, wie normale Menschen reden.
Die haben ja auch Emotionen, die Theaterschauspieler. Und sie hören sich auch nicht an, als würden sie vorlesen.
Ja, stimmt.
Das war das Negative. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich es auch ziemlich cool fand, wie sie halt überall, wo Schrift war, das halt auch dann wirklich nochmal auf Deutsch gerendert haben. Ne?
Ja gut, das ist jetzt aber wirklich seit Jahren Standard.
Ist mir noch nie aufgefallen, weil ich so Filme nicht auf Deutsch gucke. Ja, aber das fand ich echt ziemlich
cool. Das wird immer gemacht.
Cool.
Ich habe mir da tatsächlich, während der Film lief, überlegt, wie aufwendig sowas ist. Und
ja, ist nur eine Textur, kann ja nicht so hart sein.
Eben, du musst halt nur in bestimmten Szenen eine Textur ändern.
Die haben, glaube ich, irgendwann in den letzten 10 Jahren haben die angefangen und haben gemerkt, hey, das ist ja alles digital und hier Textur und sonst was. Kann man auch schön lokalisieren dann und ja, das gibt es schon eine ganze Weile so.
Ja. Ja, auch krass, dass große Teile des Films, glaube ich, auch hier raytraced sind. So.
Hatten
wir schon mal angesprochen.
Ja, das hast du mal erwähnt. Ich habe leider seitdem bin ich nicht mehr dazu gekommen, das noch alles nachzulesen Artikel mit verlinkt. Der Technik. Aber Pixar ist ja eh schon ziemlich beeindruckend. Mhm. Also mit ihrer Renderfarm, die irgendwie vor ein paar Jahren wäre sie irgendwie einer von den Top 10 Supercomputern gewesen, so von den Flops her. Mhm. Und jetzt ist es halt da der Renderknecht für Pixar. Und der braucht halt irgendwie auch ewig für so ein paar Frames.
Ja, ich meine, klar. Ist halt aufwendig alles.
Ja, ist halt auch, sieht auch super aus, also kann man da nichts dagegen sagen.
Ich glaube, was man noch dazu sagen könnte, wir haben den Film in 3D gesehen, ist tatsächlich auch sehr schön gemacht.
Ja, geht und dadurch, klar, ist genau, halt nativ 3D.
Genau, und dadurch, dass es ein Animationsfilm ist und der nativ 3D ist, war das Ganze auch so
ziemlich... Doppelt so viel Renderarbeit, stell dir das mal vor.
Ja, aber hat gut ausgesehen. Also hat jetzt auch mir so keine Kopfschmerzen oder sowas bereitet.
Ein Glück.
Ja.
Nee, hat nicht gestört. Bei Superman, ich habe das auch in 3D geschaut im Übrigen. Also völlig unwichtig. Es hat ein bisschen leichten Druck im Hinterkopf gemacht, aber sonst hat es nichts geändert.
Also ich fand, für einen Real-3D-Film war Superman einer der besseren. Ich habe schon viel, viel schlechtere Sachen in 3D gesehen, Realfilme. Das war eine der guten Umsetzungen.
Ist, glaube ich, auch nicht so nativ in 3D produziert.
Keine Ahnung.
Soweit ich weiß. Naja.
Ja, Monsters University.
Kann man sich angucken.
Man kann beide Filme angucken.
Man kann beide Filme angucken, Monsters University. Also ist wirklich so, man lacht auch wirklich zwischendurch und hat eine gute Zeit und so. Also.
Und sie haben auch wirklich viele, also über den Trailer könnten wir noch reden, ist mir gerade eingefallen.
Ja. Sprich doch mal.
Weil ich hatte so ein paar Tage vorher, als wir Superman geguckt haben, den Trailer zu Monster University gesehen und mir ist aufgefallen, die Szenen, die im Trailer gezeigt wurden, kommen überhaupt nicht im Film vor. Was ich ganz gut finde.
Ja. Der Trailer ist vollkommen eigenständig.
Genau, dieser Trailer, der hat einfach mal die Stimmung des Films gezeigt und die Charaktere und ist ganz lustig anzuschauen und irgendwie süß. Aber hat halt überhaupt nichts von dem Film vorweggenommen. Das fand ich ziemlich cool gemacht.
Ja. Das funktioniert halt bei so Filmen ganz gut, weil da die Story jetzt ja nicht so, also die musst du halt auch nicht anteasern, weil die ist jetzt...
Man muss eigentlich niemals die Story irgendwo anteasern.
Ja, stimmt eigentlich. Du musst eigentlich nur die Stimmung anteasern.
Und man muss eigentlich nur zeigen, worum es grob geht und wie es aussehen wird. So
genau. Ungefähr. Und das haben sie wirklich gut gemacht.
Ja.
Also da Daumen hoch.
Oh, und wir können ja, was wir ja auch ansprechen können, ist der natürlich immer davor einem Pixar-Film erscheinende Kurzfilm, der gezeigt wurde.
Ja,
Der war diese ganz charmant, aber ich habe schon bessere von denen
gesehen. Und ich meine, der hat aber auch einen Oscar bekommen oder sowas.
Der?
Ja, also mir ist der Film, das war ja dieser...
Regenschirme.
Der blaue Regenschirm.
Und der rote.
Also der Film heißt aber der blaue Regenschirm.
Ach so.
Der hat, meine ich, einen Preis abgeräumt. Entweder waren das Oscars oder irgendwas in der Richtung. Da war irgendwas. Daher kannte ich zumindest den Titel schon, aber den Film selber hatte ich noch nicht gesehen, aber den fand ich interessant gemacht, weil
der sah super aus.
Das war irgendwie so eine Mischung aus klassischer Pixar-Animation, also letztendlich Comicfiguren, die animiert sind und aber realer Welt, die aber auch aus dem Computer kommt. Irgendwie so.
Ja, also es war halt wirklich fotorealistisch eigentlich. Ja. Also, und der ist auch, soweit ich weiß,
bis auf die Schirme eben.
Auch komplett gerendert und so, also
sie können es halt.
Sie können es.
Aber weiß nicht, jetzt so, also er ist irgendwie ganz charmant, so wie dann so diese, die Regenrinne dann so Augen hat und so, ist schon ganz.
Also storytechnisch gab es sicherlich schon bessere, ja.
Aber ich weiß nicht, ich erinnere mich immer so an diesen Presto, der mit diesem Kaninchen, das ist einfach super. Voll toll.
Ja. Also ich fand da die Farbgebung super interessant, weil halt alles so auf grau und düster und so getrimmt wurde und dann halt diese beiden bunten Regenschirme plus nochmal die Gummistiefel ihrer Besitzer, die stechen da oder stachen da so ein bisschen heraus, war echt hübsch gemacht.
Ich fand einfach diese Gesichter überall in der Stadt an Häusern und so, das war echt gut, dass die dieses Mal das Thema mal aufgenommen haben.
Das finde ich halt auch lustig, weil das ist ja eigentlich so ein Internet-Meme, dass man da irgendwie so lustige Gesichter in irgendwelchen Häusern sieht und die dann halt irgendwie mit Image-Makros versieht. Fand ich gut, dass das mal in so einem, wenn es auch nur ein Kurzfilm ist, aufgegriffen wurde.
Ja, also ich sehe gerade, ich habe hier gerade so einen schönen Tumblr gefunden, wo irgendjemand schon seit 2012 anonym und ohne zu sagen, von was er genau berichtet, diese Entwicklung von diesem Short verfolgt hat. Also da sind dann auch so Technical, wie wir gemacht haben, dass es so gut aussieht. Das ist schon ziemlich cool. Das verlinke ich auf jeden Fall mal. Ja, gut. Dann sind wir mit Pixar auch durch. Und wir können, glaube ich, zum Geld ausgeben schreiten, oder?
Ach ja, ich habe gerade auf den ersten Link geklickt und dann ist mir wieder eingefallen, dass in Man of Steel ja Hubble zerstört wird.
War das Hubble? Ich war mir nicht ganz sicher.
Das sollte, glaube ich, Hubble darstellen.
Was für Arschlöcher.
Geht halt alles kaputt.
Machen einfach Hubble kaputt.
Das war doch irgend so ein Hubble ist doch hier so ein...
Warte mal, ganz ist ein kurz. Teleskop.
Ja, das ist mir schon klar.
Also das sah auf jeden Fall so aus wie Hubble.
Ja, also ich glaube...
Jetzt war ein bisschen weniger Alufolie, oder?
Das also, irgendwie alles, hätte alles sein können.
Naja, Satelliten sehen ja schon unterschiedlich aus. Aber Hubble ist, glaube ich, so ein bisschen... Sieht ein bisschen so mehr nach Alufolie aus. Naja, ist das auch nicht so relevant. Was ist denn das für ein Kickstarter, der dich an Hubble erinnert?
Dieser Space Telescope for Everyone. Ich habe jetzt nur die Überschrift gelesen, wo es vermutlich darum geht.
Ein Space Telescope for Everyone.
Ja, wo es vermutlich darum geht, einen Weltraumteleskop irgendwo in eine stationäre Umlaufbahn zu schicken und dann halt lustige Bilder aufzunehmen.
Also, das ist ein bizarres Projekt, das muss ich jetzt mal. Ja. Wir leben in so einer komischen Version der Zukunft. Das hätte sich ja wirklich keiner ausmalen können. Wir haben da eine Firma, die sich als Ziel gesetzt hat, den Asteroidengürtel zu minen. Ja, das ist dieses Planetary Resources, das ist so deren Unternehmensziel. Die jetzt so ein Crowdfunding-Projekt machen, um ein Weltraumteleskop zu bauen, damit sie dann den Asteroidengürtel angucken können, um zu gucken, wo sie am besten meinen. Und gleichzeitig dieses Ding natürlich der Wissenschaft zur Verfügung stellen, weil Wissenschaft ist toll. Aber gleichzeitig scheint die Hauptaufgabe dieses Teleskops zu sein, auf einem Bildschirm, der in dem Teleskop eingebaut ist, die Fotos von Leuten zu zeigen, damit dann mit einer Kamera, die auf dem Teleskop angebaut ist, man Fotos von dem Foto vor der Erde machen kann. Das sind nämlich dann die Kickstarter Rewards. Und die sind irgendwie total stolz drauf, wie toll das ist. Das ist auch so die erste Zeile in dieser Description. Das erste Space Telescope. Take amazing photos of space or have your photo displayed above the Earth. Das liest sich fast wie Satire. Ich finde das unglaublich.
Ich finde es sehr lustig, dass dieses Video auch auf Klingonisch gibt.
Was?
Steht da unten.
Okay.
Also dieses Video ist halt auch noch in anderen Sprachen, in Sprachen übersetzt worden. Ich kann es mir jetzt gerade nicht anhören, ob die tatsächlich klingonisch reden, aber es gibt halt klingonische Untertitel.
Ach so, und so für das Herder ist halt lustig, dass sie immer von Selfies reden. Naja. Und dass sie nur 1 Million wollen, um so ein Space-Teleskop.
Haben sie ja schon.
Ja, aber also es ist anscheinend so, die brauchen das auch nur so für, keine Ahnung, für den Launch oder so, weil sie sind ja eine Firma und die haben ja so Venture-Kapital. Ja,
die brauchen da wahrscheinlich Geld, um da Payload auf irgendeine kommerzielle Rakete drauf
zu machen. Das steht hier irgendwo für was. Ich habe das da schon gelesen, ich habe es wieder vergessen. Aber ja, also die Zukunft ist komisch und wir leben in ihr. Ich weiß nicht genau. Ja, und dann mal ein bisschen klassischer Film, Kickstarter. Crook Country War ist zur Abwechslung mal auf Indiegogo, weil wir wollen ja nicht immer noch Kickstarter pluggen. Ist irgendwie so Filmmenschen aus Portland, die irgendwie auch schon andere Filme gemacht haben, die meisten sind irgendwie bei Portlandia dabei. Die wollen jetzt irgendwie so einen Low-Budget-Gangster-Film machen und sie haben ein wirklich sehr, sehr charmantes Kickstarter-Video, was irgendwie Laune macht. Also Indiegogo Pitch-Video, keine Ahnung, wie das korrekt heißt. Vielleicht da einfach mal angucken und mal ein bisschen Geld geben, weil das sieht aus, als könnte es ziemlich viel Spaß machen.
Jo.
Und dann kann man noch Geld für T-Shirts ausgeben. Und zwar also so gecrowdfundete T-Shirts. Da gibt es gleich zwei. Einmal so bei Kickstarter haben sich so Leute zusammengeschlossen, die normalerweise für Bands diese T-Shirts machen. Also so diese, nicht so diese ganz billigen T-Shirts, die so aussehen, als wären sie mit Word Art gemacht, sondern halt die guten Band-T-Shirts. Die haben sich da zusammengeschlossen und wollen halt jetzt so mal als eigenständige Künstler irgendwie arbeiten und akzeptiert werden, und die machen jetzt so in ihrem persönlichen Style dann T-Shirts, und die kann man sich da für 20 oder 30 Dollar oder so kann man die sich da crowdfunden. Finde ich irgendwie ganz cool, auch wenn sie mir persönlich jetzt nicht so besonders gut gefallen, aber das liegt nur daran, dass das ja halt nicht so meinem Geschmack entspricht. Aber ich glaube, man kann da schon sehr viel Spaß haben mit diesen T-Shirts. Und dann noch, ja, wir haben heute viel zum Geld ausgeben. Eine Seite, die das ein bisschen weiter treibt mit diesem Crowdfunding für T-Shirts, und da läuft es halt so, du stellst halt dein Design rein und dann wird das, ich denke mal, noch mal so Quality-Check oder so gemacht, und das heißt, da sind auch nur wirklich gute Sachen.
Eigene Animal.
Was?
Ja, da gibt es ein T-Shirt,
okay.
Da steht es drauf.
Und dann ist irgendwie so ein bisschen Zeit, und dann müssen 25 T-Shirts da vorbestellt werden, und wenn 25 erreicht sind, dann wird das gedruckt. Ich habe das jetzt auch gleich mal gemacht für so ein T-Shirt mit so einem Magritte Pixel Art Remix. Ziemlich cool. Fehlen jetzt noch 15. Also liebe Hörer, wenn ihr wollt, dass ich ein cooles T-Shirt bekomme, dann gebt denen doch auch Geld. Dann kriegt ihr auch ein cooles T-Shirt. Ist leider nicht ganz so billig. $20 für das T-Shirt und $10 für den Versand. Aber man bezahlt halt auch dann für irgendwie American Apparel. Also es ist halt nicht so, dass es gleich so desintegriert, wenn man es einmal angezogen hat, wie es ja manchmal so bei den T-Shirts von Threadless oder so der Fall ist.
Muss ich tatsächlich sagen. Also Threadless und auch Redbubble.com oder sowas, wo ich ab und zu bestelle, die drucken tatsächlich auch auf American Apparel T-Shirts.
Also Threadless druckt schon lange da nicht mehr drauf, und vor allem ist es bei denen halt so, dass es stark variiert. Also ich habe da halt T-Shirts von denen, die sind immer noch total super, und das ist so richtig schöner, dicker Stoff, und den wäschst du und das sieht immer noch geil aus. Und dann habe ich halt auch von denen so T-Shirts, die hast du einmal gewaschen und dann ist es halt fast schon durchsichtig.
Ja, ich habe da gerade so andere T-Shirts, bei denen sich gerade so, also die T-Shirts sind von der Qualität her super, aber da löst sich halt der Druck auf. Das ist halt auch uncool. Also hoffe ich mal, dass es hier ein bisschen anders
ist. Ja, also das wäre schon cool. Also liebe Hörer, macht es mal. Ich will dieses T-Shirt.
Und zudem $20 für ein T-Shirt ist völlig in Ordnung.
Ich habe mache ich so eine T-Shirt-Sammlung. Pixel-Art, Surreal, Magritte-T-Shirts ist irgendwie mein neues Hobby. Naja. Gut, damit sind wir mit Geld ausgeben auch durch. Und ich weiß nicht, ich glaube, diese Spoiler-Diskussion machen wir jetzt nicht mehr. Das
ich glaube, das können wir mal verschieben, oder?
Aber das wäre mal ein schönes Thema für eine zukünftige Sendung.
Das wäre eigentlich schön, wenn ihr da auch mal sagt, wie ihr das so handhabt mit Spoilern. Also, weil das ist ja so, man kann halt entweder so ein bisschen die Spoilerphobie und dann das Internet abschalten und dann völlig ausrasten, wenn einem jemand sagt, wie Game of Thrones ausgeht. Oder man kann halt irgendwie einfach drauf scheißen. Okay, das war unnötig, jetzt hier böse Wörter zu sagen. Naja, und ja, sagt doch mal, was ihr davon haltet, dann reden wir da mal drüber.
Jetzt oder?
Nein.
Jetzt
nicht. Wir haben nicht genug Live-Hörer, um das jetzt live zu machen.
Ja. Ja. Aber das ist ein schönes Thema für eine zukünftige Sendung.
Für eine weitere Sendung. Wir müssen nämlich ja Cliffhanger und so.
Ja. Demnächst.
Demnächst
bei den euren Retinauten. Spoiler, gut oder nicht gut.
Spoiler, genau. Spoiler ist geil.
Menschen werden gespoilert. In ihrer nächsten Retinauten-Folge.
Zum Abschied verlinke ich jetzt noch einen wunderschönen Post auf Tumblr, wo irgendjemand so eine alte, ich weiß es nicht genau, was es ist, Video-CD oder was weiß ich, mit irgendwie Harry Potter und unglaublich schlechten Untertiteln, und die sind extrem lustig, weil das ist, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, bei YouTube haben sie ja auch irgendwann mal so automatisch generierte Subtitles. Das ist ja schon total witzig, und das ist quasi noch weiter, weil irgendwie es heißt immer so Malfoy und Dobby. Stop, Dobby, stop. Ja, also ist es, ich habe mich da schon schlapp gelacht. Ja, Mr. Malfoy, komm, Toby. Ja, gut, das waren die Retinauten für heute mit ungefähr gefühlte Originallänge von Superman, nochmal Superman-Diskussion.
Genau, also ihr könnt diesen Podcast hier während des Kinobesuchs von Man of Steel anhören und das ist dann quasi so ein Live-Audio-Kommentar.
Irgendwann machen wir das mal, ich hätte da total Lust drauf. Irgend so einen Film, den wir total lustig finden und den gucken wir dann zusammen an und machen dann so Kommentar.
Ich meine, das wäre ja tatsächlich mal eine, sowas könnten wir ja auch mal als
Kommentar-Track einfach. Genau. Also, oder wir machen das mal mit einer Serie, so die Pilotfolge von irgendwie, keine Ahnung,
ja.
TNG oder so und dann kannst du dann einfach so eine Stunde.
Die Pilotfolge von TNG geht ein bisschen länger.
Nee, aber wir brauchen irgendwas, wo so Action ist, wo man dann die kommentieren kann.
Ja.
Keine Ahnung.
Machen wir. Sagt uns, ob ihr das haben wollt und dann machen wir das.
Das wäre tatsächlich mal ein Projekt, was man in Angriff nehmen könnte.
Ja, ist eh gut. Ich finde es ja total gut, dass wir so in den Kommentarspalten unter den Sendungen sogar so ein bisschen Diskussion haben und so.
Genau, das finde ich quasi sehr angenehm. Das inoffizielle Seriendiskussionsforum für Deutschland und die Welt.
Also
genau.
Hauptsächlich für Hannibal.
Eigentlich im Moment hauptsächlich für Hannibal. Ja. Wobei, das hat schon wieder ein bisschen nachgelassen. Aber das ist auch immer ein bisschen schlecht, weil ich pinge halt so langsam. Also ich brauche halt immer so ein bisschen, bis ich antworte.
Deswegen. Und wenn ihr wollt, dass wir diese Kommentarfunktion ausbauen und mehr selber kommentieren, dann flattert uns einfach.
Ja. Genau, damit wir uns mehr Autos kaufen können von dem
vielen, mehr Kommentarfelder.
Von dem unendlichen Geld.
Wir müssen nämlich für jedes Kommentarfeld zahlen.
Genau. Jedes Mal, wenn ihr einen Kommentar schreibt, dann kostet uns das 1 Euro.
Ein Space-Euro.
Ja.
Es wär, glaube ich, vielleicht ganz nützlich, wenn man so für jedes Kommentar bei Discuss so als Kommentierender so, weiß nicht, so 3 Cent bezahlen müsste oder so. Vielleicht ist dann einfach weniger Unsinn. Oder bei YouTube. Bei YouTube wäre es wirklich wichtig.
Das ist echt eine ziemlich gute Idee.
Und für jedes Mal, wenn Geld Fag bezahlen. Vorkommt, musst du 5 Cent mehr bezahlen.
Ich glaube, das wird noch ganz groß. Nee, das müssen wir schnell patentieren.
Das wäre auch einfach schon ein ganz nettes. Also ich meine, man könnte das ja so auf so einer, du bezahlst mal. Und
eine wenn Kommentar der Flatrate.
Nee. Man könnte das ja so einführen. Man bezahlt quasi für jeden Kommentar, den man abgibt, ein paar Cent. Und wenn dann der Betreiber der Seite sagt, dieser Kommentar war hilfreich, dann kriegst du den Cent wieder zurück. Weißt du, dann haben die Leute quasi auch einen Anreiz.
Ich glaube, wir revolutionieren gerade einen großen Teil des Internets.
Marcel, lass damals so ein Startup gründen.
Genau.
Wir schaffen das Trollen komplett ab.
Ja, auf jeden Fall.
Dieses Konzept.
Trollen abschaffen.
Nein, Trollen mit Geld ist viel besser.
Trollen. Das heißt dann Finanzen.
Naja. Nee, Trollen abschaffen mit Geld einfach.
Ja, unendlich viel Geld.
Ja.
Ja, also ihr könnt jetzt auch ohne zu bezahlen nur kommentieren, retinacast.de.
Auf jeden Fall.
Und mit weniger Platz dann auch die Retinacast antwittern. Ach, ich bin durch.
Sind wir, glaube ich,
alle. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.